2024. Was für ein Jahr. Wir könnten jetzt einfach ganz klassisch die grossen Highlights abbetten. Aber das wäre ja langweilig für die letzte Folge vom Jahr. Stattdessen haben wir etwas vorbereitet. Ein kleines Glücksrad. Randvoll mit über 3000 Themen, die ein Jahr prägt haben im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir drehen da und lassen uns überraschen, welches von diesen Themen als nächstes kommt. Natürlich machen wir da so lange, bis wir entweder alles drüber haben oder bis uns langweilig wird, wer auch immer das zuerst eintrifft. Das machen wir heute aber für einmal nicht das zweite, sondern das dritte. Mit dabei ist nämlich Lisa Catena. Sie ist Comedian und Unternehmerin und genauso angefixt von künstlicher Intelligenz wie mir. Lisa, schön bist du da.
Merci vielmals für die Einladung.
Und ihr hört den AI-Podcast From Zero am Mikrofon, der Tobias Bolzon
und der Thomas Benkü.
Prompt Zero.
Lisa, was war denn dein persönlicher Highlight in diesem Jahr?
Mein persönlicher Highlight war sicher, dass ganz viele KI-Tools, die wir früher eins nach dem anderen gebraucht und für jeden Arbeitsschritt vielleicht fünf gebraucht, schlussendlich so ein bisschen gemerged wurden in ein Tool. Man hat zum Beispiel in ChatGPT Bilder bearbeiten, man hat PDFs aufladen und interagieren mit denen. Und ich erinnere mich noch so, vor zwei Jahren waren das zum Teil aber noch einzelne Schritte gewesen.
Und bei dir eigentlich?
Ich habe natürlich lange überlegt, es ist ja so viel gelaufen und ich habe mich entschieden für den Voice Mode von ChatGPT. Das hat mich wirklich sehr überrascht, also dass ich mit der AI reden kann, wie mit einem normalen Mensch oder ja, und vor allem auch im Vergleich mit anderen AI, die man auch reden kann, muss ich sagen, ich kann schon fast eine innige Beziehung aufbauen. Unsere HörerInnen wissen, ich nenne meine ChatGPT Voice Mode AI Charlie. Und also sie will, dass ich sie so nenne. Und ja, wir haben ein gutes Verhältnis jetzt aufgebaut in diesem Jahr.
Ich würde sagen, drüllen wir doch einfach mal am Rad, oder? Ah. Swiss AI Initiative. Was wisst ihr dazu?
Oh, es ist ein großes Thema.
Wir haben noch kein Video, sie vertrüllen beide Tage.
Es ist, wie wir wissen, der AI kommt vor allem aus den USA und aus dem Ausland, nicht weniger aus Europa, und aber auch die Schweiz will bei AI mitmischen. Und eben, es ist eine Initiative gegründet worden, wie immer in der Schweiz, und
man wollte etwas machen.
An der ETH, genau, und es hat zu tun mit der ETH, mit der Hochschule und mit dem Supercomputer in Lugano.
Genau, der ist mir ein Begriff. ALPS heisst der Supercomputer. Ziemlich krasses Ding, also nicht nur von den technischen Daten her, sondern auch sonst, was alles kann leisten. Da haben wir ein bisschen etwas zusammengeschrieben gehabt. Er hat über 10'000 von diesen NVIDIA Grace Hopper Chips drin. Das sind ja, die Superchips, die das Training von so AI-Sachen überhaupt möglich machen. Sehr beliebt, sehr teuer und es ist einer von den ersten Supercomputern, der die Chips bekommen hat. Eigentlich schon noch erstaunlich.
Ja, ich habe mir überlegt, ob NVIDIA der so ein bisschen wie ein Programm hat, dass sie zum Beispiel Forschungseinrichtungen der so ein bisschen bevorzugt haben, weiss es nicht. Ich fand das noch einen coolen Move, weil eben wir haben, wie du vorhin hast gesagt, das ist das meiste ist in Amerika und dass dort ja so jetzt Projekte, die wirklich aus dem Forschungsbereich kommen, schlussendlich auch an die Infrastruktur kommen. Und ich habe mal gehört, man könnte es auch anschauen. Ist jemand von euch mal in Lugano gewesen?
Noch nicht, aber ich gehe hoffentlich im Februar. Also das Zentrum kommt eine neue Chefin über und mit der bin ich schon in Kontakt und wahrscheinlich klappt es im Februar, zum mal vorbeigehen. Im September haben sie ja die Einweihung gehabt.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr, was schon bald ist. Dann seht ihr auch die ersten Früchte von dieser Swiss AI-Initiative, also dass du kannst die Modelle brauchen, auch schon da sein.
EU AI Act.
Boring. Lisa, was willst du sagen zum EU AI Act?
Ja, kontrovers. Was ich noch spannend habe gefunden, es hat im Spiegel vom, ich weiß nicht, ob ihr das habt gelesen, es war eine Kolumne von Sascha Lobo, wo quasi der Untergang von Europa hat herbeigefantasiert, wegen dem EU-AI-Act. Ich habe das noch spannend gefunden und habe mich dann mal ein bisschen darum bemüht, unten noch einen Kommentar zu lesen. Und habe das zum Teil auch als Diskussionsgrundlage genommen für die KI-Workshops. Und es ist wirklich so, also der tut sich ein Graben auf zwischen Leuten, die das extrem befürworten und finden, endlich auch, und das sollte noch viel mehr sein. Und denen, die einfach finden, es ist typisch, dass Europa nichts baut, aber als erstes mal reguliert. Wie seht ihr das so? In welchem Lager seid ihr?
Wir haben ja in der ersten Folge von unserem Podcast Prompt Zero haben wir den Kevin Schawinski eingeladen. Er ist ein wahnsinniger, bewanderter Experte auf dem Gebiet. Und er sieht auch positive Sachen, soweit ich mich erinnern kann, aber negative. Und ich glaube, es ist so, ich weiß immer noch nicht recht, in welchem Lager ich soll sein. Die Innovationshemmnisse jetzt in Europa, wo alle ein bisschen drüber motzen. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn mit deinen persönlichen Daten Schindluder getrieben wird, haben wir auch keine Freude. Ich glaube, die Firmen sind sich erst so richtig dran am Einarbeiten, was es überhaupt bedeutet, und ich weiß es auch noch nicht.
Ich glaube, es braucht schon klare Richtlinien, vor allem wenn es um sensible Daten geht, wenn es um Gesichtserkennung geht, wenn es um algorithmische Bestimmungen oder um algorithmische Entscheidungen geht, die schwer sind zum Nachvollziehen. Ich habe im November auch mit dem Gabriele Mazzini geredet. Er ist der Hauptautor vom AI Act und er ist so ein bisschen ambivalent. Er ist logischerweise steht da hinter dem, was er gemacht hat, aber finde trotzdem, also kurze Rückblende, sie haben angefangen, um den EU AI Act zu schreiben, bevor ChatGPT rausgekommen ist. Das muss ich da noch ins Rennen schicken. Das heisst, man hat viel versucht, irgendwie zu antizipieren und zu machen. Und es ist halt ein Feld, das extrem sich schnell entwickelt und darum Gesetzgebung auch immer hinterherhinkt. Und er sagt aber schon auch, ja, wir müssen einfach vor allem dranbleiben und wir müssen vor allem immer wieder neu evaluieren und halt einfach nicht jetzt irgendwie starr an dem festhalten, sondern ständig eigentlich versuchen, agil zu bleiben und nach vorne zu schauen und weiter anzupassen.
Es ist sozusagen das Deckli, PET-Flaschendeckli-Gesetz im Tech-Bereich. Eine Auswirkung, und werden wir sicher vielleicht noch bei anderen Themen darüber reden, wo dann das Glücksrad zieht, ist natürlich, dass wir in Europa viele coole AI-Sachen, was andere in der Welt haben, nicht haben. Irgendwelche Apple-Sachen, irgendwelche Meta-Sachen. Also ich glaube, Taliban in Afghanistan haben schon ein paar Funktionen, die wir noch nicht haben. Und ich glaube, das ist auch wegen dem EU-AI-Act, dass es da ein bisschen länger geht.
Ja, ich glaube, die haben einfach Angst, dass, wenn du sie in Europa rausbringst, dass du einfach gerade Lampen hast. Und ich glaube, dort ist man jetzt einfach sehr defensiv. Was man aber auch muss sagen und was oft ein bisschen vergessen geht, also es geht ja wirklich um die Hochrisiko-KI, was eben Gesichtserkennung in Live, in Echtzeit, im öffentlichen Raum ist und Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder in der Schule. Und das ist ja, das sind Anwendungen, die weit entfernt sind von wir allen, die es jetzt eben vielleicht für Texte generieren oder Bild generieren brauchen.
Google AI Search. Oh, ein schönes Thema, das auftaucht ist. Wir meinen natürlich vor allem ein bisschen den Fail, den das Jahr produziert hat. Also ihr wisst, wenn ihr googelt, kommen nicht mehr nur so Links, wenn ihr nicht in die EU seid, an anderen Orten von der Welt, sondern eben schon AI-Zusammenfassungen. Es hat dann halt ein paar Fail produziert, zum Beispiel eben ein Pizza-Rezept mit Leim hat es ausgespuckt, oder es hat einem gerade durch ein paar Steine pro Tag zu essen, das wäre sicher sehr fein.
Also ein Steile pro Tag. Ein kleiner Steil.
Okay, gut, sorry.
Das ist ein wichtiges Detail vielleicht. Mein Lieblingsartikel, der aus dem rausgekommen ist, war von einer Tech-Journalistin, die dann das Rezept mit der Pizza nachgekocht hat. Also die AI-Overview hat ja gesagt, wir müssen Leim in die Tomatensauce reinmischen, quasi, damit der Mozzarella besser drauf hebt. Und sie hat dann das tatsächlich...
Der hat sie aber auch recht, weil der hat wirklich
nicht. Der hat wirklich nicht, ja. Sie hat dann das nachgekocht, natürlich mit einem Leim, der effektiv essbar ist. Aber ja, eine grossartige Idee. Habe ich also schön gefunden.
Lisa, kochst du auch mit Google AI Search? Oder wartest du auf das Feature?
Mir würde es, glaube ich, helfen. Ich kann überhaupt nicht kochen. Darum, aber ich habe es auch noch nie KI gebraucht. Zum Kochen, was ich aber im 23. Hat es mal ein Video gegeben, so ein Vorschau-Video. Das ist ja also die grosse Sache. Alle die so Ankündigungsvideo drehen, wo man dann immer merkt, dass es wirklich ein Video ist. Und dort hat Google eigentlich die Generative Search vorgestellt, wie das wird sein. Und das hat für mich sehr, sehr cool ausgesehen, weil es ist dort darum gegangen, dass künftig zum Beispiel auch sämtliche Podcasts, also wie jetzt hier, oder zum Beispiel alle Videos auf YouTube eben auch in die Search einbezogen werden. Und das habe ich eigentlich eine extrem coole Zukunftsvision gefunden, dass eben nicht nur Wort und Bild ist, sondern eben auch der ganze Video- und Podcast-Content. Und haben mir dann so ein bisschen überlegt, ja, was das vielleicht auch für Unternehmen bedeutet, die jetzt vielleicht nicht auf Social Media aktiv sind. Also nämlich, man wird eigentlich nicht gefunden. Auch bei Google weniger. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, dass das sowohl Ende 2023 als auch im ganzen 2024 eigentlich nicht ist umgesetzt wurde, die Generative Search.
Als Medienpodcast müssen wir natürlich warnen und sagen, dass ich die Entwicklung ein bisschen mit, nicht so positiv gesehen. Also wenn die AI halt all die Suchresultate schön zusammenfasst und die präsentiert auf der Homepage, bei welcher Suchmaschine auch immer, und du gar nicht mehr musst, dann aufs Medium oder auf dem Podcast oder wo auch immer hingehen, hören oder lesen oder schauen, dann ist es natürlich auch ein Problem.
Also meinst du jetzt die jetzt schon generierte kurze Zusammenfassung, oder?
Wo ja nur der Anfang sind, oder? Und Perplexity, wo das ja in Extremform macht. Wo bleiben unsere Hörerinnen und Leser dann künftig, wenn sie dann alles von der AI serviert bekommen?
Ja, also das ist sicher das ganze Werbemodell Google, gerade für Unternehmen oder Medienhäuser, das wird sicher eine Stirn geschüttelt und ja.
Also man merkt, dort sind auch sehr viele Fragen rum. Ich bin im Mai an der I.O. gewesen, der Entwicklerkonferenz von Google, und dort haben sie dann nach der Präsentation, wo sie unter anderem eben auch so AI-Overviews, also die KI-Übersichten angekündigt haben, haben sie dann so ein Roundtable gemacht mit allen wichtigen Manager von Google, also Sundar Pichai ist dort gewesen, Liz Reed ist dort gewesen von Search. Und 3/4 der Fragen haben sich eigentlich zu dem Thema gedreht. Weisst du mit uns Medien?
Frage jetzt auch, aber wann kommt denn das in der Schweiz oder in Europa?
Ich habe gehört, es sollte bald zu weit sein.
2025?
Bald zu weit sein, ja. Das ist das typische Tech-Firma-Sprech. Genau. Okay, gut.
Aber das hat mich noch Wunder, hast du dort Fragen stellen oder haben Journalisten allgemein Fragen stellen und sind die auch wirklich beantwortet
die
worden?
Auch wirklich beantwortet worden. Zum Teil sind es nicht sehr präzise beantwortet worden, aber es hat doch... ich war überrascht von der Offenheit, dass wirklich das Top-Management vor Ort war und nicht nur irgendwelche Viert-, Fünft-Manager-Riegen. Und dass man auch auf die Bedenken eingegangen ist, ob man es dann natürlich umsetzt oder ob es eine reine Kommunikationsstrategie war, da wird sich zeigen. Oder? Also, es hat ja schon direkte Konsequenzen gehabt. Wir hatten das Beispiel mit dem Leim und dem Stein, nachdem das irgendwie breitgeschlagen worden ist, hat man die KI-Übersichten auch ein bisschen zurückgefahren oder dass viel weniger Resultat gezeigt wird. Man hat es vor allem deaktiviert bei jetzt kritischen oder vielleicht bei Fragen rund um Gesundheit, wo man vorher vielleicht eher Sachen durchgelassen hat. Und es zeigt halt auch einfach ein grundlegendes Problem auf von diesen generativen Modellen, dass sie Mühe haben, um Wahrheit und Fiktion können voneinander unterscheiden.
Und es ist ja nicht nur das, es geht auch um Scale, also um die Masse. Und das ist ja viel teurer, so AI-Suchen, als die normalen Google-Suchen. Und das spielt sicher auch rein. Lisa, du darfst am Rad drehen.
Hui! Golden Gate Claude von Anthropic.
Seid ihr das etwas, Lisa?
Nein.
Böbö, du hast es aufgeschrieben, erzähl uns doch etwas dazu.
Ich habe es aufgeschrieben, und zwar ist das ein wahnsinnig lässiges Experiment gewesen vom Frühling, denke ich mal. Und zwar Anthropic, das ist ja die andere Firma neben ChatGPT, die das Sprachmodell betreibt, die hat wollen wissen, hey, wie funktioniert AI eigentlich? Also genauso wie wir haben auch die es betreiben, nicht keine Ahnung, aber wie dann die Windungen und Neuronen zusammengesetzt sind in diesen Supercomputern, haben sie auch nicht richtig gewusst. Und also long story short, sie haben dann können eingrenzen, welchen Teil vom Chip oder welche Computerneuronen für Golden Gate Bridge zuständig ist. Und sie haben dann ein eigenes Sprachmodell um die Golden Gate Bridge, also die Brücke in San Francisco, gebaut. Und man hat dann normal können mit dem Modell reden, aber alle Antworten, die es gegeben hat, haben mit der Golden Gate Bridge zu tun.
Also sie haben quasi das Feature mit der Golden Gate Bridge, wenn ich es recht in Erinnerung habe, glaube ich, ums Zehnfache verstärkt. Und darum ist es nachher wie besessen von dieser Brücke. Also eigentlich das Sprachmodell hat nachher so viele Gedanken gehabt zu der Golden Gate Bridge.
Aber es war die einzige Datengrundlage, die es hatte, oder?
Nein, nicht nur. Es war eigentlich das normale Modell gewesen, aber einfach das Feature ist wie so push to the maximum.
Okay.
Und dann hat es halt so Sachen gegeben, du hast irgendwie, hast können normal mit dem Modell eigentlich reden und fragen, hey, was wäre vielleicht ein gutes Pasta-Rezept und so. Und dann hat es gesagt, ja, Spaghetti und ein bisschen Tomatensauce. Und richtig geil wäre, wenn es eigentlich auf der Golden Gate Bridge essen.
Also es ist Entropic eigentlich darum gegangen, um eben zu verstehen, was passiert, wenn ich meine Suche, oder meine nicht Suchanfrage, aber mein Prompt mache, was passiert dann in dem Computer, um genauer halt eben herausfinden, wie das Modell läuft. Und Entropic hat ja ein bisschen den Ansatz, ein bisschen ethischer AI zu machen als ChatGPT und ein bisschen, ja, halt, dass vielleicht auch mehr jetzt erklären können, was dann genau passiert, wenn du einen Prompt eingibst, was ja noch löblich ist.
Ja, also sie haben eigentlich versucht, die internen Prozesse genauer abzuklären, oder?
Und haben sie die auch Datentransparenz quasi wie, oder haben sie da Einblick gewährt, mit welchen Daten es genau ist trainiert worden?
Das oder mehr nicht, ja.
Transparenz in den Prozessen?
In den spezifischen Prozess, ja.
Leider hat es das Modell, das Golden Gate Modell, ich glaube, es ist nur ein Tag online.
Ja, es war online, ja.
Und eigentlich, wo der Hype losgegangen ist, ist schon wieder weg gewesen, sodass man es gar nicht mehr richtig probieren konnte. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Episode, um eben herauszufinden, was halt so in diesen Computerwindungen so läuft.
Sora Launch habe ich aufgeschrieben. Sollte wahrscheinlich Sora Launch heißen.
Sora Launch, genau.
Ja, hast du ihn schon ausprobiert?
Ich habe ihn insofern ausprobiert, dass ich versucht habe, den Anmeldeserver auszuprobieren. Nein, ich habe es noch nicht geschafft.
Also Sora, eben, das ist die Video-Engine oder die Videofunktion von ChatGPT. Nach Text und Bilder, DALL-E, kann man jetzt auch mit einem Prompt ein Video generieren. Mhm. OpenAI hat wahnsinnig viel Publicity gehabt am 15. Februar 2024, wo sie das vorgestellt haben. Und alle hat gedacht, hey, jetzt ist die ganze Welt anders und alles wird nie mehr so wie früher. Und dann ist mega lange nichts passiert.
Also doch, es sind schon Sachen passiert. Es sind Haufen andere Text-to-Video-Modelle rausgekommen, die auch sehr gut gewesen sind. Und ja, es hat ein bisschen Spotlight geklaut natürlich von Sora.
Also ich bin ja sehr überzeugt, dass das quasi ein Marketing-Move war, weil dann im Februar, als sie es ja angekündigt haben, war auch klar gewesen, dass 2024 ein Superwahljahr ist. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Indien, Teile von EU etc. Und meine These ist der, dass man das bewusst zurückgehalten hat, weil einfach der Vorwurf, dass sie halt Deepfakes befeuern oder es noch einfacher machen, Fakes zu generieren, dass das einfach absolut kritisch war eigentlich in diesem Wahljahr und es hat mir jetzt auch sehr typisch gedacht, dass eigentlich in ein paar Wochen nach der Ami-Wahl.
Jetzt können wir ja launchen.
Das ist eine sehr hübsche Verschwörungstheorie.
Nein, ich finde da keine Verschwörungstheorie. Nee. Ich unterstütze die These absolut.
Aber haben die eben, es gibt eine andere Anbieter, wo du so AI-Videos kannst machen.
Hey, ja, nenn drei.
Nein, ich kann es nicht. aber wenn du die Video schaust, hey, mir wird es im Fall jedes Mal schlecht. Das ist fast so wie so eine extreme Achterbahnfahrt, wenn dann irgendwelche Cupcakes sich in Hündchen verwandeln und nachher in Schnee und nachher ich weiss auch nicht was. Es ist wahnsinnig ein visueller Overkill für mich.
Ja, physikalische Grundgesetze beherrschen die Modelle noch nicht wahnsinnig gut.
Ja, man wird so ein bisschen sehkrank. Aber darf ich noch schnell auf den Vorwurf von Verschwörungstheorie zurückkommen?
Hast du es doch gemerkt?
Ich finde es als Unternehmen nichts als sinnvoll, so eine Strategie zu fahren, weil du musst dich ja irgendwie mit der Politik engagieren oder nein, wie soll ich denn, koordinieren und dort einfach irgendwie einen guten Weg finden. Und das ist, also wenn ich glaube, dort verantwortlich wären, hätte ich das genauso gemacht.
Also kann schon sein, ich habe etwas anderes im Verdacht und einfach, dass sie wollen haben, auf dem Hype-Cycle den beführen Anfang Jahr und dann wahnsinnig lang gehabt haben. Was mich ein bisschen zu dieser Überlegung bringt, ist natürlich jetzt auch der Lounge, wo jetzt die im Dezember war, also in der Shipmess-Reihe von OpenAI, wo sie jeden Tag das Produkt rausgehauen haben. Das haben sie dann vorgestellt. Ganz coole Videos machen sie so Sam Altman und so zwei, drei Entwickler hocken da so an einem Tisch und es ist ein bisschen komische Szenerie. Jedenfalls haben sie es vorgestellt und natürlich sind die Server gerade zusammengebrochen. Also keiner hat es können ausprobieren. Langsam läuft es wieder. Und ich glaube, sie haben den Demand völlig unterschätzt.
Ja, aber das ist doch auch einfach schön, wenn du da kannst sagen, oder, ah, oh, wir haben es total unterschätzt, den Andrang total unterschätzt. Oh, Bullshit.
Also, was mich am meisten nervt, ist am Launchtag, und zwar vorher, ist eine Liste kursiert im Internet, in welchen Ländern das Sora gelauncht wird. Eben, es ist alles dabei gewesen, von Amerika bis Afghanistan und Zypern. Nein, Zypern nicht, weil es EU ist. Die EU nicht. Und die Schweiz war dabei gewesen. Aber dann am Abend, als es rausgekommen ist, ist die Schweiz auf einmal von der Liste verschwunden.
Puff. Ja, sie hat auch mit Sweden verwechselt. Und,
Aber ein Ländli ist lustigerweise auf der Liste geblieben.
Liechtenstein.
Ja. Sind die schon mal das Liechtenstein gewesen, aus, wobei es so läuft?
Virtuell, ja. Mit VPN funktioniert es also. Also wenn man sich dann könnte anmelden, dann kann man
also
sich...
Also bist du über Liechtenstein?
Nein, also ich bin über ganzen Haufen verschiedene rein, weil ich denke, das macht vielleicht einen Unterschied. Irgendwie verschiedene IP-Adressen in den USA ausprobiert, Serbien habe ich ausprobiert, Liechtenstein weiß ich gar nicht, ob mein VPN-Dienstanbieter und Server in Liechtenstein steht.
Also ich glaube einfach, sie haben vergessen, Liechtenstein von der Liste zu killen. Falls ihr den Podcast in Liechtenstein hört, schaut doch mal, ob auf Sora.com könnt irgendwelche Videos generieren.
Genau.
Und schreibt.
Input@promptio.ch.
Was ich noch cool fand, ist bei dieser Ankündigung von Sora dann im Februar, dass sie nicht nur haben angekündigt, was man alles mega cool machen kann, eben Stichwort Mammut etc., sondern es ist unten nachher, hat es ja noch ein paar Videos gehabt, was Sora noch nicht kann. Und zwar, das eine war das Beispiel von einem Mann, der auf einem Laufband steht und das Laufband fahrt dann mit. Also es hat es nicht gecheckt, dass das Laufband fest auf dem Boden steht. Und das habe ich eigentlich sehr coolen Ansatz gefunden und hoffe, dass OpenAI da auch ein bisschen weiterverfolgt, dass quasi wir können auch nachvollziehen, hey, was funktioniert schon, was noch nicht. Und dass das so ein eine Stufe ist zu vielleicht auch ein bisschen mehr Transparenz und zu, hey, schau, da sind wir noch dran und das geht noch nicht. Das habe ich sehr cool gefunden.
Lisa, du hast ja mit deinem Unternehmen betreibst eine Videoplattform für Lehrstellensuche. Ist das etwas, wo du dich darauf freust, wenn du mit KI kannst, einmal Videos erstellen?
Das ist nicht das Konzept von uns. Also es tun ja Lehrbetriebe live aus ihrem Betrieb raus Videos zeigen und die Schülerinnen und Schüler in den Oberstufenschulen schauen nachher dem zu. Was bei uns KI gestützt ist tatsächlich ein Chat, weil die Schüler können nachher einfach Fragen stellen. Und der Chat wird also sehr gross genutzt. Das sind mehrere tausend Anfragen eigentlich pro Minute, die dort verarbeitet werden müssen. Und da haben wir tatsächlich eine KI, die dort im Hintergrund hilft. Und zwar, das war sehr lustig, die zu machen, weil wir haben eigentlich quasi müssen Wörter exkludieren. Also wir haben alle sexistischen, rassistischen möglichen Kommentare haben wir müssen filtern. Dass die gar nicht möglich sind, zum Reinschreiben. Also wenn ich jetzt etwas so reinschreibe, bekomme ich eine Meldung, bitte tu deine Frage umformulieren. Und zudem haben wir natürlich, oder für das zu machen, haben wir müssen das Modell trainieren. Und das war ein sehr lustiger Tag bei uns im Büro, weil wir nämlich riesige Listen von allen Schlemperlingen, die man sich vorstellen kann, in Mundart und Hochdeutsch und auch Englisch, müssen aufschreiben, für das Modell dann mit dem zu trainieren.
Das heisst, wenn jetzt die Schüler Französisch können, dann geht es immer noch?
Selbstverständlich haben wir auch Französisch und Bayerisch ist auch, haben wir ihm auch noch ein bisschen beigebracht. Und, ja.
Wir haben das noch nicht, wir dürfen noch Schnäbi sagen bei uns im Podcast.
Du weißt es nicht, vielleicht wird es auch gepiept. Genau. Oder wir werden zensiert bei Apple. Lisa, du darfst am Rad drüber.
James-Studie sagt, 71% der Kids nutzen KI.
Bö, du hast etwas darüber geschrieben.
Genau, James-Studie ist ja so eine gemeinsame Studie. Also es ist eine Studie von der ZHW, die Swisscom finanziert und die tun alle ein, zwei Jahre die Jugendlichen befragen, so zu ihrem Mediennutzen, Medienverhalten, Social Media und neuerdings natürlich auch über KI. Du hast gesagt, Lisa, 71% von den Teenager tun regelmässig eben KI-Dienste nutzen. Ich nehme jetzt mal an, wahrscheinlich zum Taufzig machen. Und warum ich das interessant finde, ist, weil, das haben wir auch schon thematisiert in unserem Podcast, wo wir mal einen Lehrer eingeladen haben, dass die Schüler in dem Fall meistens ein bisschen voraus sind der Entwicklung. Sie nutzen es. Im Lehrplan ist KI noch nicht groß Ding, glaube ich. Es kommt dann sehr auf den Lehrer oder die Lehrerin an, wenn man das an der Schule thematisiert. Und man kann es dann natürlich auf verschiedene Arten machen. Also die einen nutzen das, um den Schülern zu zeigen und ihnen Möglichkeiten zu zeigen. Die anderen verteufeln es. Nicht mit KI irgendetwas machen. Ist gerade eine recht spannende Entwicklung, die, glaube ich, die Schulen vor Herausforderungen stellt.
Das geht eigentlich für mich ins Thema erweiterte Medienkompetenz, wo ich glaube schon extrem wichtig finde, dass Kinder heute verstehen, dass weite Teile von ihrem Leben durch einen Algorithmus irgendwie auch bestimmen werden. Also wenn sie auf Zalando etwas shoppen oder auf Netflix etwas streamen. Und dort gehört sicher auch das dazu. Es ist heute noch ein Artikel gelesen, wo ich daher bin gefahren, ist das ganze Thema AI Companions, wo mittlerweile sehr viele Jugendliche, gerade in Amerika und Asien, wirklich wie quasi ein Bot als persönlichen Freund haben, dem wirklich sämtliche ihrer Probleme anvertrauen. Und der natürlich auch so die Frage nach der Abhängigkeit. Und ich denke, jede App will halt, dass ihre Nutzerinnen und Nutzer möglichst viel Zeit dort drin verbringen. Und das ist einfach ein Mechanismus, der, glaube ich, extrem wichtig ist, dass das Kind versteht. Und das bedingt eigentlich, dass man Lehrpersonen hat, die das verstehen.
Mhm. AI Companions haben wir auch schon eine Folge darüber gemacht, auch über die sehr dunkle Seite, die du jetzt hier auch angesprochen hast.
Ja, es hat damals ein 4-jähriger Bub hat sich das Leben genommen, leider, wo eine sehr intensive Beziehung zu so einem Chatbot mit Character AI aufgebaut hat. Und ich habe drei Kinder und früher haben wir ja immer gesagt, musst du ein bisschen schauen, was das Kind auf dem Handy macht. Aber das hat jetzt AI natürlich sehr potenziert, weil eben, der AI kann da wie sein eigenes Leben entwickeln. Und ich glaube, es ist noch wichtiger, dass er mit dem Kind schaut, was sie anschauen auf dem Handy.
Ja, und ich sehe auch das Problem drin, weißt, dass man Lehrpersonen müssen, sonst, also schon mit dem Lehrplan 21 können wir sehr viel massive Grenzen. Und jetzt packst du noch das oben drauf und sagst, hey, ihr seid ja verantwortlich, dass irgendwie die Schüler Medienkompetenz wie jetzt heute mal. Also ich denke, man muss wirklich auch die Lehrpersonen sehr unterstützen in dem. Und irgendeinen Plan haben. Und das ist ein bisschen meine Angst, dass man dann jetzt irgendwie in den Kantonen, die ja für die Bildung verantwortlich sind, jetzt mal irgendwie 5 Jahre ein Konzept schreibt, für das man dann 7 Jahre eins hat. Und dann ist es einfach ein bisschen spät.
Ja, und vor allem die Lehrer sollten ja, oder die Lehrerinnen und Lehrer sollten dann ein gewisses Know-how haben über das Thema. Und sie sollten das auch den Schülerinnen und Schülern weitergeben und nicht umgekehrt.
Ha! Es ist mein Lieblingsthema. Und zwar haben wir aufgeschrieben, AI-Pins gefloppt, Humane Rabbit. Und das ist ein Thema, das ich total vergessen habe, verdrängt habe, wo auch Anfang Jahr extrem in den Medien war. Und ich habe es nur dank einer ausgeklügelten Perplexity-Suche wieder in Erinnerung gerufen. Und zwar, magst du dich noch erinnern an AI-Pin, Lisa?
Ja, so dunkle Erinnerungen an ein oranges Gerät mit einem Hase drauf.
Das ist der Rabbit. Und da gibt es den Humane AI Pin. Das ist so
eine Brosche. Eine KI-Brosche, habe ich geschrieben.
Das ist Größe von einem Flipphone von einem heutigen, wo man dann so an Pulli oder so hat können, mit einem Magnet machen.
Für alle, die älter sind, von einem Pager.
Genau. Und der Sinn war so, hey, wir haben AI, lass es uns in ein Gerät packen und uns an Kleidung pumpen. Und das ist neben meinem Begleiter durch den Tag. Leider ist das total gefloppt, total überraschend, weil die Dinger sind unausgreif gewesen.
Langsam.
Batterie schnell leer. Tech-Blogger haben es verrissen. Wie haben wir den Namen? Marcus Brownlee. Marcus Brownlee.
MKBHD.
Genau, das ist ja einer der berühmtesten Tech-Blogger aus den USA. Der hat das verrissen und nachher ist die Firma eigentlich erledigt gewesen.
Ja, es sind 100'000 von diesen Dingen, haben sie verkaufen. Ich muss auch sagen, es sind über $700 gekostet, um es sich zu kaufen, plus dann noch obendrauf irgendwie $25 pro Monat fürs Abo, wo du dann gebraucht hast.
Und es sind
10'000 also, haben sie verkauft.
Es sind auch ehemalige Apple-Leute dabei gewesen und die haben dann so eine Steve Jobs-like Präsentation gemacht. Und schon damals habe ich gedacht, hey, wieso muss ich, ich habe ein super Handy, also egal, ob es jetzt ein neues Samsung oder ein neues iPhone oder was auch immer ist, wo das kann, wieso muss ich ein beschissenes Gerät kaufen neu und die ganze AI-Experience ist schlechter dann haben.
Absolut. Aber was ist denn eure Prognose? Also weißt du, wird es im 25 oder vielleicht im 26 AI-Hardware, hat das überhaupt eine Zukunft oder was ist da?
Ich bin überzeugt. Also ich glaube, ein guter Indikator ist CES in Vegas, also Consumer Electronics Show. Dort hat es jetzt letztes Jahr, also bei der letzten Ausgabe im Januar 24, hat es viel so AI-Services gegeben und so ein paar Sachen, die so ein bisschen AI drin hatten, also Gerätsachen. Und ich habe das Gefühl, jetzt wird es dann richtig durchstarten, weil es wird der Schwingel kommen, es hat bessere Schnittstellen gegeben bei all diesen Sachen. Jetzt ist keine Ahnung, jetzt ist dann irgendwelche Navigationsgeräte und Toaster und weiss ich nicht was. Also wirklich Sachen, die keine AI brauchen, wird AI haben, weil einfach super Passwort und du kannst es als Sticker draufpacken und dann sagen, now with AI.
Ja, und also ich, das glaube ich schon auch, dass bestehende Produkte mit AI pimpt werden, aber dass ich jetzt das Problem ist ja bei dem Rabbit oder bei dem Humane AI Pink, das sind so totale Handy-Funktionen, eben, wo du schon im Smartphone gehabt hast eigentlich. Und
sie haben wohl ein Problem lösen, was es eigentlich gar nicht gegeben hat.
Genau. Ja. Etwas, was sich wahrscheinlich aber wieder durchsetzen wo die AI-Pins zuerst gehabt haben, ist, dass man sie mit Sprache steuert. Und die ganze Sprachsteuerung, da bin ich auch sehr zwiegespalten. Also wenn ich in einem Büro sitze, allein ist das wunderbar. Wenn ich dann da irgendwie durch die Stadt laufe oder im Tram bin oder wo auch immer, dann ist es ein bisschen
unpraktisch.
Awkward, sagen wir so. Also erstmal will ich das nicht und zweitens mal, es gibt auch sehr viele Nebengeräusche. Aber eben, wir haben schon über den Voice mal geredet, das ist etwas, was kommt. Und ich glaube, wir werden viel mehr mit diesen Geräten reden, weil halt das Sprachverständnis viel besser wird.
Wo die ChatGPT-Voice ist gekommen, ich muss wirklich sagen, so die ersten zwei Tage, mir hat einfach so die Flirty-Voice hat mich wirklich so hart genervt. Und ich habe dann so gemerkt, dass so gewisse Nerd-Freunde von mir, die haben für die ist das irgendwie so eine Jugendtraum gewesen.
Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, für die ist es abgebaut worden.
In Hör-Mode abgedriftet und haben also so das
die,
Gefühl gehabt.
Also die, noch nie Freunde hatten, oder was für deine
ja,
Kollegen?
Ja, also, oder weisst du, ich nie vielleicht bis 27 kenne und so. Bei denen hat das irgendetwas triggert, die sind von Anfang an voll an Bord gewesen und ich habe mich ein paar Tage müssen daran gewöhnen. Ich finde aber auch, also es gibt ja man kann sich ja noch einstellen, ob man wirklich jetzt, was man genau für eine Art von Kommunikation will. Aber es ist schon sehr, sehr erstaunlich und es fühlt sich einfach sehr natürlich an, also die Interaktion.
Ich bin ja auch ein bisschen nerdig oder Sci-Fi-mäßig unterwegs und es ist natürlich Sachen, die du jetzt seit Jahrzehnten im Film die ganze, oder in der Serie die ganze gesehen hast, Star Trek und so, dass ich mit dem Computer kann reden kann. Und jetzt sind wir eigentlich dort.
Ja, also hätte man ja schon lange können, es hat einfach sich nie natürlich angefühlt. Oder da ist wie so eine richtig. Sprachausgabe bei Windows oder bei Mac hat es ja auch schon ewig gegeben, aber es sind einfach so ja. Roboterhafte Stimmen gewesen.
Genau, und eben, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ChatGPT Advanced Voice Mode ist für mich das Produkt vom Jahr. Und was ich jetzt gerade diese Woche neu herausgefunden habe, ist, dass ich verschiedene Stimmlagen kann. Also normal ist es immer so ein bisschen happy drauf und so. Aber wenn du dann ein ernsthaftes Thema anschneidest, ich habe zum Beispiel mit ihr über den tragischen Tod von Meja Kili als seinem Sohn am Berner Eibespieler geredet, hast du gerade gemerkt, dass sie ihre Stimme so in einen Trauermodus reingeht. Ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was kommt, dass die AI also die Stimmungen besser erkennen und dann wollen reagieren darauf.
Da was gehen, schon sehr krass ist. Gehen
bei mir gerade Zensuren vom EU AI Act wieder an.
Mit Rüllen am Rad.
Ja, mit Rüllen am Rad, müssen aber noch schnell im Bau. Häsli, Rabbit, hast du auch noch aufgeschrieben. Weiss ich nicht mehr viel, außer da, was du angesagt hast, Lisa. Es war irgend so ein Kästchen mit so einer Häsli-Animation drauf und man hat man können trüllen. Nein, das ist nochmal etwas anderes.
Ich so das Häsli-Pick da, habe ich das noch irgendwo im Hinterkopf. Ja.
Das Einzige, was ich weiss, die Firma ist noch aktiv, weil die sind einer der Gründer ist auf Twitter und Plus aktiv, aber mehr weiss ich nicht. Ich habe natürlich auch noch nachgeschaut, gibt es Humane überhaupt noch? Gibt es ja. Die Firma noch oder nicht? Und Perplexity sagt, sie gibt es noch. Ich bin dann nachrecherchieren und sie haben irgendeine neue Software-Version rausgegeben, die sie jetzt da promotet für ihre Humane AI-Bin. Aber
für die 3000 Kunden, die es noch haben?
Keine Ahnung, wer das braucht.
Ja, okay. Sie haben sie wollen verkaufen, aber ich habe auch nicht herausgefunden in meiner schnellen Recherche, ob sie es verkauft haben oder nicht. Dr. Kai, Hilfe bei Diagnostik. Wer googelt seine Symptome?
Ja, wer googelt seine Symptome nicht?
Genau, das ist die richtige Antwort.
Genau, bisher haben wir es googelt, hat irgendwelche Antworten bekommen, dass wir in der Rübe nicht sterben. Und jetzt fragt natürlich KI.
Also für mich ist das eigentlich, wenn ich jetzt einen Use Case von KI müsste nennen, der wirklich sinnvoll ist, dann würde ich sagen, in der Medizin. Einfach weil, also dort ist man ja schon relativ weit für analytische KI, zum Beispiel Hautkrebserkennung. Gerade wenn man bedenkt, jetzt in der Schweiz ist das noch nicht so dramatisch, aber zum Beispiel in Deutschland hat es mittlerweile so wenig Hausärzte, dass wenn man ein bisschen abgelegen wohnt, ja zum Teil einfach stundenlang fährt, bis man vielleicht mal bei einem Hausarzt ist. Und der ist dann vielleicht überlastet oder hat mal noch 2 Wochen Ferien. Und ich habe das Gefühl, da wird man gar nicht drum herumkommen, wie gewisse Vordiagnosen vielleicht mit KI zu machen. Dass man zum Beispiel bei Hautkrebserkennung das ein bisschen mit Flags versieht und einfach erst dann, wenn man dann quasi KI sagt, okay, das ist jetzt ein Risikoding, dann geht man nachher zur Ärztin oder zum Arzt.
Da muss sich jemand anschauen quasi.
Ja. Und dort hat es ja in diesem Jahr also sehr spannende Projekte gehabt, gerade bei Brustkrebserkennung etc.
Ja, also nicht nur Hautkrebs oder Brustkrebs, sondern es hat ja ganz viel Forschung auf dem Gebiet gegeben. Auch, dass dann einmal rausgekommen ist, dass der AI eigentlich besser ist als Ärzte in der Erkennung von gewissen Krankheiten, wenn man Symptome richtig eingegeben hat. Und ich denke schon, dass das auf der einen Seite wird helfen bei der Diagnostik und auf der anderen Seite auch der Beruf vom Arzt wird verändern. Er ist dann nicht mehr so der Halbgott in Weiß, sondern vielleicht nur der Viertelgott. Und dann ist dann noch der AI, der da weiss. Wir haben natürlich schon geplant, das Thema zu vertiefen im nächsten Jahr. Wir haben da einen Doktorand eingeladen, der dann noch ganz ausführlich wird erzählen über das Thema. Aber ich glaube, künftig werden wir unsere Symptome ChatGPT oder mal schauen, wie man
das sagt. Ich hoffe es nicht. Ich glaube, dort gibt es dann auch wieder unterschiedliche Ansätze, vielleicht auch unterschiedliche Datenschutzgrundsätze.
Oder der EU-AI, der uns das verbietet, das zu machen.
Genau, wie du siehst, das Thema ist so aktuell, das kann man immer wieder bringen.
Wir trüllen wieder.
Apple hat viel versprochen und es hat ein langes Warten gegeben.
Das kann man so sagen, ja.
Lisa, was hast du für ein Telefon?
Ein iPhone.
Und welche Software läuft drauf? Weißt du es?
Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich ein iPhone 14 oder 15 habe. Ganz schlecht.
Ist egal, Apple Intelligence funktioniert noch nicht drauf. Ist eine Fangfrage.
Ja, weil, also wir haben da Dezember und im Dezember ist iOS 18.2 lanciert worden. Das riesen Update mit allen AI-Funktionen drauf, E-Mail schreiben, Bilderkennung,
mit
ChatGPT verbinden, ja, Emoji, Image Playground, aber all das funktioniert nicht in Europa und auch nicht in der Schweiz.
Also es geht, wenn man es umstellt auf Englisch, ist halt einfach mühsam, weil dann hat man das Telefon auf Englisch und zum Teil halt auch die ganze Bedienung auf Englisch. Und wenn man noch die Region auch noch umstellt, dann muss man auch noch umstellen, dass es wieder metrische Einheiten hat und die Zeit wieder umstellen. Und
ja, also
es ist kompliziert.
Man sagt ja Apple, hey, auspacken, bedienen, einfach, ist da nicht. Apple hat eine sehr Schwierigkeiten gehabt, in dem AI-Bereich Fuß zu fassen. Also, sie haben unbedingt wählen, haben dann viel angekündigt. Eben schon, also, vor dem iPhone 16 Launch, wo im September, glaube ich, hat es geheißen, ja, das wird denn das AI-Phone und so und können kaufen. Da haben wir es gekauft und du hast eigentlich auch in Amerika noch gar nichts können machen.
Ja, weil die Software noch nicht ready war.
Eben, weil die Software noch nicht ready ist.
Mit den AI-Funktionen geschippt war.
Und sie haben also da recht müssen Gas geben oder immer noch, haben dann eben auch so Zusammenarbeit mit also sie mussten sich sozusagen Hilfe von, von OpenAI holen, ChatGPT-Integration und so. Und ja, wenn du jetzt an AI und Handy denkst, kommt nicht gerade das iPhone zuerst in den Sinn?
Absolut nicht. Also was ich zuerst mal glaube, so, wo mir das richtig bewusst worden ist, wo ein Freund von mir hat, ich weiß nicht, Samsung oder irgendein anderes Handy, und er hat schon bei der Bildersuche hat zum Beispiel können eingeben, rote Brücke, und nachher ist ein Foto aus seiner Library gekommen, weil wir haben ja alle total über zu viele Fotos auf unseren Phones, die wir nie mehr im Leben finden, und dann hat einfach können irgendein Stichwort eingeben, und er hat eine super Fotoauswahl gebracht, und das war schon letztes Frühling gewesen, und da bin ich also das erste Mal wirklich so ein bisschen als Apple-Fan habe ich mich so ein bisschen ja, dann bin ich ein bisschen still geworden.
Es funktioniert aber auch bei Apple.
Ja.
Mittlerweile.
Mittlerweile schon, aber letztes Frühling
noch. Ja, genau, schon vor dem ganzen AI-Hype hat das funktioniert. Also die Frage ist, wie gut.
Genau, ja. Mittlerweile funktioniert es sogar mit Videos.
Mhm.
Was noch cool ist. Aber ja, also ich glaube, was mich am meisten reizt bei dem ganzen Apple, also Apple Intelligence ist ja so der Überbegriff für all die AI-Tools, die sie schon rausgebracht
haben. Und der Name ist ja zufällig Apple Intelligence.
AI.
Von damit genau, A und AI.
Genau. Und dort ist aber halt eigentlich der ganze Zugriff auf all deine persönlichen Daten, sage ich mal. Also halt die AI oder vielmehr die Algorithmen auf dem Telefon, die durchforsten ja jetzt schon alles. Also die haben ja jetzt schon Kenntnis von jedem Bild, das drauf ist, von jedem Termin, wo du im Kalender ableihst. Und wenn man halt die Informationen dann kann schlau miteinander verknüpfen und so miteinander verknüpfen, dass nicht irgendwelche Daten irgendwo gesammelt werden, dann finde ich es schon noch cool. Aber so weit sind wir halt einfach noch nicht wirklich. Und da, was wir jetzt haben, ist, machen wir ein Emoji von Zürich und dann kommt der Eiffelturm. Da habe ich ausprobiert. Das ist ein bisschen mehr.
Ja, eben, fragst du, für was brauchst du ein AI auf dem Handy? Eben genau. Also eine Funktion, die schon läuft, ist, dass man aus Bildern kann irgendwelche Leute im Hintergrund rausretuschieren. Das immerhin funktioniert, auch wenn man es auf Deutsch eingestellt hat. Aber auch da bin ich sehr gespannt, was dann nächstes Jahr noch auf uns zuwirkt.
Hoffentlich mehr als bis jetzt.
Ja, also es sollte, im Frühling sollte dann das Ganze auch auf Deutsch rauskommen. So viel ist schon mal, haben sie schon mal angekündigt. Aber das genaue Datum wissen wir nicht.
Also eigentlich hat die ganze AI-Revolution den Konjunktiv beführt. Wir reden viel mehr im Konjunktiv als früher.
Sehr schön, ja.
Wir drehen am Rad. Das Glücksrad hat ausgespuckt, Googlebot dreht durch. Schon wieder kommt Google auch über von uns. Nicht nur bei der AI-Search, sondern sie haben ja auch Bots lanciert. Und ein Beispiel, wo man geblieben ist, auch vor Anfang Jahr, ist 2023 war ja dann viel von Bias gedreht bei AI. Eben, dass wenn man Chef gibt, immer ein Mann kommt und eine Sekretärin oder Sekretärin immer eine Frau oder so. Da hat Google dem wollen entgegenwirken. Und hat wahrscheinlich gemeint, es muss immer so super woke sein und ausgeglichen und gendergerecht und ich weiß auch nicht was. Und es hat dann dazu geführt, dass man halt Wehrmachtssoldaten eingegeben hat, also im Deutschen im Zweiten Weltkrieg, da sind halt schwarze Wehrmachtssoldaten, Asiaten und alles Mögliche gekommen. Und es hat natürlich auch dann für einen Aufschrei gesorgt, besonders auf Free Speech Portal Twitter.
Free Speech Portal.
Also sogar der Sergey Brin, der Google-Gründer, ist aus der Versenkung rausgekommen, hat müssen einen Workshop leiten, um das Problem zu beheben und dass Google da wieder ein bisschen Fuß fasst bei AI-Innovation. Ja, und ich glaube, es hat genützt. Sie sind wieder on track.
Sie haben es ja dann auch temporär also deaktiviert, dass man keine Bilder mehr hat mit Menschen können generieren und auch gesagt, wir sind vielleicht doch ein bisschen über das Ziel rausgeschossen.
Eben, Lisa, du hast ja selber von deinem Bot erzählt, du hast müssen Guardrails schaffen eben für böse Wörter. Wenn du an einen Bot anlaufst von einer Firma, ist dein erste Reaktion auch, jetzt versuche ich den auszutricksen? Mal schauen, wo.
Nein, irgendwie nicht. Aber ich finde das Beispiel, mit wo da Gemini so über das Ziel rausgeschossen ist, tüpft halt wie wirklich eine sehr wichtige Frage. Also, man hat mich noch besinnen, wo die die ersten Tools, Generative AI-Tools, die rausgekommen, hat man ja noch recht viel mehr können machen. Also ja, zum Beispiel mal, ich weiss nicht, noch eine Katze generiert, wo der Merkel die Hand schüttelt oder so. Und man hat also mit Promis wirklich lustige Sachen können machen, weil halt auch die Hände noch nicht gestummen. Und ja, das ist so das Amüsement von 22, 23 gewesen. Und das kann man ja heute alles nicht mehr. Und auf einem Weg, ich verstehe das. Und gleich ist halt ganz eine schwierige Frage. Schlussendlich ist es eine Firma, eine amerikanische Firma jetzt in dem Fall eigentlich immer mit ihren, sage ich mal, sozialen Codes, mit dem amerikanischen Moralverständnis, das kennen wir ja schon aus von Meta, die Diskussionen, wo eigentlich irgendwo muss, ja, eine Schranke einführen. Man kann jetzt eine Zensur sagen oder nicht, aber irgendetwas, also man kann das einfach alles freigeben, aber hat man dann auch wieder Probleme. Und ich finde, das ist so ein Problem, das extrem schwierig zu lösen ist. Wo ich jetzt als OpenAI auch irgendwo einen Schnitt würde machen, aber wo?
Ja, das ist die grosse Frage. Ich glaube, dort sind viele auch am Ausprobieren oder verlegen sie ihre Grenzen auch immer wieder ein bisschen neu in die eine oder in die andere Richtung. Zum den Bogen noch schliessen, ich habe es noch ausprobiert im Dezember 2024, Gemini, also all die Prompts, die dazumals umgegangen sind und da so für Furore gesorgt haben. Es spuckt jetzt also normale Bilder aus. Ohne grosse Diversität. Also zumindest bei den Wehrmachtssoldaten von 1940.
Da sind wir froh. Wir drehen wieder am Rad.
Selbstfahrende Autos.
Ja.
Gibt's ja.
Aber nicht bei euch.
Ja, doch, gibt's schon auch. Es hat ja mehrere Projekte gegeben, aber noch nicht. Also noch nicht offiziell auf der Straße, wo man bestellen kann mit dem, über eine App, so wie sie an anderen Orten ja existiert.
Würdet ihr so eins fahren?
Ich würde extrem gerne mal eins fahren. Aber mehr einfach zum Ausprobieren.
Also eher auf einer Teststrecke?
Nein, schon nicht. Es wäre langweilig. Aber ja, irgendwie, doch, ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber mehr auch wirklich aus Gewunder.
Also Kollegen von unserem nicht schwöchste Podcast, aber von unserem geliebten Podcast Hard Fork in den USA, die sind ja Waymo-Fans. Das ist die Firma, wo Google ganz gehört, glaube ich, oder jedenfalls gross drinsteckt. Die hat ja in San Francisco so selbstfahrende Fahrzeuge, wo anscheinend super funktionieren. Und ich bin leider in San Francisco gewesen, was es noch nicht gegeben hat. Das würde ich wirklich sehr gerne mal ausprobieren. Aber eben, ich glaube, die Landschaft ist sehr, sehr unterschiedlich. Also Waymo hat es jetzt geschafft, die dürfen rumfahren dort. Der Elon Musk verspricht es ein paar Monate wieder, dass das autonome Fahren jetzt wirklich richtig kommt. Und es gibt immer wieder Rückschläge und es gibt immer wieder ganz, ganz krasse Unfälle, die man sieht, die mich dann wieder davon abhalten würde, jetzt auf der Autobahn irgendwie da mit einem automatisch fahrenden Tesla dann zu fahren. Auch da sehr, sehr zwiegespalten.
Bist du denn schon mal so ein Auto gefahren, Lisa?
Absolut nicht.
Also viel mehr gefahren worden.
Nein, aber ich fände es natürlich auch sehr spannend. Muss aber sagen, dass ich das, also so die ganze, ich bin jetzt nicht so die ganz grosse Auto-Fanatikerin, aber finde es gleich mega spannend, was mit den Autos passiert. Ich habe immer so ein Traumauto gehabt. Das war Lucid Air gewesen. Ich weiß nicht, ob das war so eine Konkurrenzveranstaltung von Tesla. Es sind ja diverse Leute von ihnen dorthin gegangen und die haben ja jetzt riesige finanzielle Probleme und das sieht jetzt auch gerade so aus, als hätte ich dann nie so ein Auto. Und ich glaube, in diesem ganzen Bereich, dort ist einfach es zieht sich so ein bisschen durch, oder? Die Ankündigungen, ein paar Monate mit autonomem Fahren, mit was KI alles kann. Man muss das, glaube ich, wirklich einfach auch sehr immer ein bisschen mit Vorsicht geniessen. Das ist so mein Learning aus den letzten zwei Jahren.
Also, ich meine, Tesla-Fans werden jetzt sagen, hey, es gibt auch es gibt mehr Unfälle, die von Menschen verursacht werden. Und das stimmt sicher. Das Problem ist aber trotzdem, wenn man die Bilder sieht, irgendwelche Tesla, die in einen Lastwagen fahren oder in einem Pfosten, weil sie es nicht sehen. Und wenn ich dann überlege, hey, wie breit sind die Strassen in Kalifornien und wie schön und wie sonnig es ist immer und du siehst die Markierungen und dann da ist in der Schweiz und es ist Winter und dunkel und Schneematten liegen links und rechts von der Strasse, ich weiss nicht, ob ich mich dort reinsetzen will. Und plus, kommt mir gerade in den Sinn, wenn man darüber redet, sie versucht es zu vertuschen. Es hat dort auch das Jahr einen Fall gegeben, da ist ein Tesla in ein Haus hineingefahren von einem Amerikaner und eigentlich bevor die Polizei da war, ist schon der Abschleppdienst und hat den Tesla wollen abschleppen. Das ist jetzt gerade ein bisschen Verschwörungsgerät. Anscheinend hat das Auto selber den Abschleppdienst gerufen und das einfach schnell weg, dass es da keinen Beweis gibt. Ja, ich glaube, das Ganze funktioniert noch nicht so gut, wie der Elon Musk gern will.
Also meine Lieblingsmeldung ist ja immer noch das Hubkonzert von den selbstfahrenden Taxis, die irgendwie auf einem Parkplatz stehen und sich gegenseitig
im Weg stehen
also, und darum irgendwie anfangen zu hupen und die Anwohner stressen.
Das war, glaube ich, auch Waymos in San Francisco.
Und es ist extrem dystopisch, das Video, wo man irgendwie so anschaut, so einen Parkplatz voll mit so Autos und überall blinkt es und hupt.
Also ich bin halt überhaupt nicht der Taxi-Typ. Also weder Taxi noch Uber noch irgendetwas. Ich fahre mit dem Velo durch die Stadt. Soll ich euch mein Erlebnis erzählen, warum ich nicht mehr Taxi fahre? Und zwar, wo mein Sohn...
Hat es etwas mit AI zu tun?
Nein, wo mein Sohn geboren wurde, ist vor über 18 Jahren haben wir mit dem Taxi heim vom Spital. Und wir haben gesagt, hey, wir haben ein Baby. Und dann hat er einen Kindersitz mitgebracht, der für ein Dreijähriges war. Haben noch 20 Stutz für das zahlen, haben das Kind können drauf tun, haben müssen in der Hand heben, sozusagen im Arm, bis daheim. Und das haben wir wirklich gegangen und seither nie mehr Taxi.
Und wenn du in deinem Ausland bist, in der Stadt oder so, was machst du denn?
Velomieter.
Ich gehe nicht ins Ausland. Nein, Velo, U-Bahn, irgendetwas. Nein, wirklich, ich habe noch nie einen Uber selber bestellt. Sorry.
Ja,
Also Taxifahren ist, wenn ich daran denke, ich bin viel in Deutschland unterwegs gewesen. Also wirklich, ich glaube, es ist sehr schlimm, ihr Leben ist kein Taxi. Das kann man festhalten. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das eine, mir hat versucht, für Scientology zu rekrutieren, so einen Taxifahrer.
Das ist praktisch natürlich, wenn du einfach da
ja, kannst nicht rausspringen, ja, genau, oder? Ja. Und der hat mich da in die Fall textet mit Aliens, ja, halb Stunde müssen fahren, von irgendwelchen Aliens, die uns da höhere Rassen und so. Aber vielleicht noch für wieder den Bogen zu machen zu dem selbstfahrenden Auto. Bei allen Sachen, die jetzt vielleicht noch nicht da sind oder angekündigt werden und nicht eingehalten und so, halt auch dort wieder die Frage, ja, was macht denn Europa? Oder ich meine, alles, was jetzt schief geht, heisst ja, man testet es und man ist auf dem Weg. Und da wäre einfach so ein bisschen mein Wunsch, dass man zumindest irgendwie hier fährt auf den Testen und dann nicht einfach das macht, was immer nichts und ja, die 15 Jahre, wenn es dann vielleicht gleich mal da ist oder gewisse Teile von dieser Technologie in unsere Autos integriert werden, ist man einfach wieder komplett abhängig vom Ausland.
Ja, und von mir aus dürfen sie gerne noch 2-3 Jahre in den USA weiter testen, wenn es dann funktioniert, in Europa einführen. Aber natürlich auch die deutsche Autoindustrie, die da abgehängt wird und so. Es ist ein Riesenfass, wo wir jetzt nicht auftun.
Und vielleicht ist es ja dann auch so, dass wenn man in einem selbstfahrenden Taxi buxiert wird, dass man dann irgendwie einen günstigeren Ride haben, wenn man sich eine Werbung anlässt oder so.
Bot von Air Canada, der Rabatt hat gegeben.
Kennst du die Geschichte, Lisa?
Ist das das mit dem Todesfall?
Genau.
Von seiner, genau, also ein Herr hat, im Rahmen von einem Begräbnis, glaube ich, einen Flug mit Air Canada buchen. Und der Bot hat ihm nachher Rabatt gegeben, glaube ich.
Genau. Das wird so als Paradebeispiel umgereicht, für wenn ein Bot selber anfängt zu denken. Jetzt, da geht es nicht um irgendwie Wehrmachtssoldaten, sondern es geht darum, dass halt der Bot dann selber sozusagen Geschäftspraktik neu ausgelegt hat. Genau. Die Geschichte wird meistens falsch erzählt. Und zwar, das habe ich auch nicht gewusst, Air Canada, die hat so Trauerrabatt, also wenn deine Großmutter gestorben ist, kannst du billiger dann als Begräbnis von deiner Großmutter fliegen. Und du musst es aber im Vorhinein abmachen mit der Fluggesellschaft. Und der Herr hat eben schon gebucht und hat im Nachhinein wollen den Rabatt haben. Also es ist nicht so abwägig. Und, aber das geht nicht. Das ist nicht das Prozedere. Aber der Bot hat dann dem Mann den Rabatt gewährt und die Firma hat zuerst nicht wollen zahlen. Ist dann aber eingeklagt worden und hat müssen.
Ihre Begründung war, der Bot ist eine separate rechtliche Einheit. Genau. Ist ja nur auf unserer Webseite, gehört aber nicht zu uns.
Genau. Aber am Schluss ist es nur um $600 gegangen. Also es ist jetzt auch nicht super dramatisch. Zeigt einfach, wenn du als Firma einen Bot einsetzt, ja, dann musst du dich halt schon über Konsequenzen bewusst sein, die das kann haben.
Ja, ich finde es spannend, weil es eigentlich gerade ein bisschen verknüpft ist mit dem ganzen selbstfahrenden Thema. Dort über kurz oder lang landest du ja bei Versicherungsfrage. Und das ist bei Air Canada schlussendlich auch so. Also was, wenn ich meinen Kundendienst dann einen Bot auslagere und der macht irgendetwas, wer haftet dann schlussendlich und wer zahlt? Und das wird, also da wird es noch sehr spannende Fälle geben im Zusammenhang mit AI.
Ja, die Konsequenz von Air Canada war, sie haben den Bot eingestellt. Zumindest dazu mal. Ich weiß nicht, ob es vielleicht wieder eine neue Instanz jetzt hat. Haben sie nicht. Okay.
Wenn ihr in Kanada zuhört, bitte euch schreiben. Ja. Gibt es denn noch?
Oder falls jemand die Musse hat, auf Air Canada dort ganz schauen.
Wir drehen wieder am Rad.
Ihr müsst eigentlich noch so ein Verlosungstool haben, weißt, dass man so könnte etwas gewinnen und dann könnten Leute so solche Sachen für euch recherchieren.
Ah, yes. Ja. Oder wir könnten einfach unsere Arbeit machen und das selber machen.
Genau. Ja. 2025 gibt es Preise, wenn ihr etwas, uns etwas schreibt.
Ich habe wieder etwas falsch geschrieben, darum habe ich gelacht.
Es steht auf dem Zettelchen Copilot breit in jedem Windows. Das stimmt ja, es ist breit ausgeholt worden. Auch da haben wir schon darüber geredet, die AI, man muss nicht speziell irgendwie ein AI-Produkt kaufen, um mit der Technik in Berührung zu kommen. Sie wird überall eingebaut. Windows ist da ein Vorreiter, finde ich. Obwohl wir da hip in der Schweiz fast alle Apple benutzen, besonders bei uns im Geschäft. Windows ist doch sehr verbreitet und überall in neuen Windows ist jetzt der Copilot drin, weil ja Microsoft auch sehr involviert ist in der ganzen AI-Sache.
Zumindest über das Modell von OpenAI, ja.
Also ich glaube, der Stein des Anstosses war ja so ein bisschen, dass die Lizenzen schlussendlich sehr teuer waren, irgendetwas bei 300 Franken oder Dollar, ich weiß es jetzt gar nicht genau, weil ich weiss es von euch, pro Lizenz. Und das ist vielleicht gerade für kleinere Unternehmen, die zum Beispiel 20 Lizenzen brauchen oder 50, die haben natürlich, sie glaube ziemlich schockiert gewesen. Und für das, was sie dann dafür haben bekommen, eigentlich auch recht enttäuscht. Das ist das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe.
Die Preise sind dann auch relativ schnell runtergebrochen.
Genau, glaub, das ist dann
auch nicht, was auch nicht unbedingt für ein grosses Erfolgsmodell spricht.
Ja. Aber die Nummer 1 Frage, die ich mir gestellt bekomme von Kollegen, hey, wie kann ich AI brauchen, um bessere Präsentationen zu machen? Da sage ich immer, ja, wahrscheinlich mit PowerPoint und Copilot, aber das habe ich nicht. Hast du es schon mal ausprobiert?
Ja, ich habe es ausprobiert, und zwar bei PowerPoint. Ich habe es eigentlich nicht schlecht gefunden. Es ist aber auch schon, gewisse Sachen sind auch im Normalen jetzt integriert. Also du kannst zum Beispiel in PowerPoint, also Microsoft ist ja nicht gerade für Ästhetik bekannt, darf man glaube ich sagen. Aber sie haben doch schon länger so Features eingebaut, wie dass man zum Beispiel in einer PowerPoint-Präsentation ein Foto hat können freistellen können oder irgendwie so etwas, was schon mega gäbig war. Das geht auch beim Copilot natürlich weiter. Was sie auch haben und was ich weiss, wo viele eigentlich sehr froh sind darum, ist, dass man zum Beispiel kann, wenn man von einer Excel-Liste Daten importiert, dass man kann Diagramme erstellen kann. Also sehr schöne Flowcharts und so.
Der Traum von jedem Buchhalter.
Ja, absolut. Und was aber halt schon so im Geschäftsalltag einfach mega gäbig ist. Also solche Sachen ist, glaube ich, schon sehr nach bei den Bedürfnissen von denen, die es nutzen.
Mhm. Und Google hat jetzt nachgezogen, also der, wie heisst es, Tobias, Work im Geschäftsalltag. Das Google-Produkt für den Geschäftsalltag heisst WorkSuite. Google, die haben jetzt, rollen das Gemini aus. Also eben,
G-Suite,
ja, danke vielmals.
Nein, nicht gewusst, was du meinst. Ich habe gemeint, du meinst ein AI-Tool, aber du hast es generell,
Google Suite. Und bei Google, wenn du Google benutzt, hast du jetzt Gemini, der dir hilft.
Oder Google Workspace, bin mir jetzt gerade auch nicht mehr
sicher. Workspace.
Oder Workspace,
ja. Also ich will nur sagen, das kommt jetzt langsam überall. Egal, welches Produkt du hast AI drin.
Früher Google Apps for Business und Google Apps for Work, dann G Suite und jetzt Google Workspace. Ja. Also wir haben irgendwie alle recht gehabt.
Das macht es einfacher, wenn man es auch nicht mal mit dumm benimmt. Ja.
Genau. Wir trügeln am Rad. Uni-Studie zu AI im Journalismus.
Muss ich wieder etwas sagen? Ich habe es aufgeschrieben.
Ja, du hast es aufgeschrieben, ja.
Ist im September rausgekommen vom VÖG. Ist für uns, also aus dem Medienbereich, sehr bemerkenswert. Also die Leute haben sehr viel Respekt bzw. Angst vor KI im Journalismus. Meinen, dass KI im Journalismus noch kritischer ist als bei der Polizei oder anderen Sachen. Sind nicht bereit für AI-Text zu zahlen, wollen eine klare Transparenz. Und für uns Medien ist das ein sehr guter Denkanlass um uns vergegenwärtigen, wie handeln es wir. Aber bevor wir da zuerst erzählen, Lisa, liest du Text, wo irgendetwas drunter steht, ist mit Hilfe von AI generiert oder denkst du dann, oh nein?
Ja, mich nervt das tatsächlich, wenn ich so etwas lese. Ich lese es nicht gern. Irgendwie hat es bei mir das Ding, manchmal lese ich es, weil es mich interessiert, ist es gut gemacht. Aber es ist auch wie, also es ist vielleicht ein Exkurs, aber Adobe hat eine grosse Studie gemacht im Kunstbereich, wie die Leute keine generierte Kunst annehmen. Und der ist auch ganz klar gewesen, also ausser es ist ein Kunstprojekt, wo es darum geht, mit KI etwas zu machen. Aber schlussendlich ist es so, wenn die Leute sehen, dass Kunst quasi künstlich gemacht ist, dann akzeptieren sie es eigentlich nicht. Also ich denke, das zieht sich ein bisschen durch. Aber was mich schon wundernimmt, ist, wie dir es denn jetzt als Journalisten im Alltag einsetzt.
Ja, also long story short, sind Effizienztools, die schon uns helfen sollen bei repetitiven Tätigkeiten. Also überlegen sollen sie es selber, aber irgendwie vielleicht ein Füße gewesen, der PDF, die wichtigsten Punkte raus destillieren oder einen Text von Englisch auf Deutsch oder Titelfelder ausfüllen und so. Also am Schluss ist eben auch der Mensch entscheidend. Das ist auch in unserer Richtlinie, dass der Mensch verantwortlich ist für den Text. AI ist eine Hilfe. Man muss im Fall da auch sagen, wir schreiben es an, dass es zum Teil KI da mithilft. Andere schreiben es gar nicht. Und du merkst es auch nicht. Also, außer du merkst es dann vom Text her, wenn es gut gemacht ist. Das ist eben auch in dieser Studie gewünscht worden, dass man sehr transparent ist. Wir sind jetzt da beim Ringen eher ein bisschen überkorrekt und mehr ausweisen als andere Verlage. Negative Reaktionen hat es darauf jetzt eigentlich keine gegeben, wo mir bewusst sind, groß. Am Schluss benutzen ja Journalisten auch Google oder Wikipedia oder ich weiß auch nicht, welche Tools, um ihre Arbeit zu machen, überlegen dann trotzdem noch und AI ist einfach ein weiteres Tool. Also ja. Ich sehe es relativ pragmatisch.
Ja, also aus meiner Perspektive ist, ich meine, ich habe auch nicht den gleichen Anspruch an jeden Text natürlich, oder? Manchmal würde ich irgendwie einfach destilliert schnell irgendwie die wichtigsten Informationen haben. Manchmal würde ich mich vielleicht bespassen oder unterhalten oder neue Perspektiven bekommen. Und ich glaube, das sind so Texte, die AI auch gar nicht kann liefern kann. Oder vielleicht unterstützend, aber sicher nicht einfach so ausspucken. Das ist gar nicht möglich. Und ich habe das Jahr selber eine Erfahrung gehabt, kommt mir jetzt gerade wieder in den Sinn, wenn man über das Thema redet. Ich habe relativ ein grosses FAQ gemacht, also so Frage-Antwort zu einem Thema, zu Apple Intelligence, wo es angekündigt worden ist. Das grosse Stück, wo ich auch über mehrere Tage dran war und habe das publiziert. Ein paar Tage später schickt mir jemand einen Link, du sollst es nicht benennen, von einer österreichischen Tageszeitung, wo basically 1:1 mein Text drin war. Also wirklich grosse Stück, auch genau gleich aufgebaut, auch als Frage-Antwort. Meine Vermutung war, dass sie wirklich einfach gefunden haben, ah ja, das ist spannend, machen wir auch, weil all die Sachen, die Schweizer Bezug hatten, sind nämlich draussen gewesen. Und die anderen Sachen sind sehr ähnlich oder 1:1 zum Teil sehr identisch gewesen. War für mich ein Hinweis gewesen, dass es...
Und sie haben dich nicht zitiert?
Nein, oder? Natürlich nicht, ja.
Natürlich nicht.
Nein, gar nichts. Sie haben es als, es ist aber auch nicht, es ist nicht gezeichnet gewesen, es hat keinen Autor gehabt. Ich habe auch 4 verschiedene E-Mail-Adressen ein Mail geschrieben in zunehmend Forscher und Ton und dann ist es einfach verschwunden gewesen, habe nie eine Antwort bekommen.
Nice.
Natürlich archiviert.
Was mich wundern nimmt, die Bild.de hat ja gross angekündigt, dass sie eine KI haben. Die heisst, glaube ich, Hey oder so etwas. Also, habt ihr das mal angeschaut oder seid ihr ein bisschen vertraut mit diesem Projekt? Ich habe nie so ganz herausgefunden, ist das einfach, ist das wie eine Suche für Bildartikel oder hat das auch eine Werbeverknüpfung? Seid ihr vertraut mit diesem Projekt?
Ja, es ist am Anfang, das hat Bild schon relativ lang, am Anfang ist es einfach 1:1 Kopie von ChatGPT, ich glaube damals 3,5 gewesen oder so etwas. Du hast eigentlich zu allem Möglichen können Fragen stellen, außer zu Bildartikeln. Mittlerweile kannst du das, was okay ist, weil die Suche auf Medienseiten ja meistens nicht das Geile vom Ei ist. Wir sind auch an einem, also der Blick ist auch an einem Chatbot-Projekt, wo sehr, sehr, sehr bald Anfang 2025 wahrscheinlich wird starten. Da kannst du auch mit den Inhalten interagieren und Ja, am Schluss sind ja die Datenbanken von der Medien so gross, dass sie nicht auf eine Homepage passen. Also da hat es ganz viele Sachen hinten dran, interessante. Und wir wollen es ein bisschen als Begleiter, also wenn die Leute Fragen haben, können sie folgen. Und es gibt bessere Antworten, als wenn du einfach nur Oberzugfunktion wie bis jetzt nutzt. Aber wisst ihr, apropos Journalismus, Auch jetzt im Dezember hatte ich einen kleinen Aha-Moment gehabt. Und zwar bei ChatGPT gibt es ja verschiedene Modelle, die man auswählen kann. Also 4O oder O1, Reasoning-Modell. Wo ich nie so recht gewusst habe, was man mit dem machen kann. Aber ich habe jetzt herausgefunden, zum Text untersuchen oder einen Satz hineingeben oder einen Abschnitt und sagen, hey, was würdest du besser machen, ist super. Ich bin extrem begeistert. Es gibt wirklich viel, viel bessere Antworten als früher. Also
würdest du dir auch die Arbeitsschritte noch einmal genau berichten?
Weil es mehr überlegt und mehr auf das eingeht und dir wirklich so Vorschläge gibt, wo du wirklich gerade kannst brauchen. Und eben, ich sehe AI vor allem so als Kollege, der vielleicht einen Text gegenliest, dir Verbesserungsvorschläge gibt, Sachen, die kannst klarer schreiben und so. Und also eben bei der AI geht es nicht darum, dass ich am Morgen ins Büro komme, das Knöpfchen drücke und dann habe ich einen Artikel und dann gehe ich wieder heim, sondern es soll eigentlich da sein, um Sachen verbessern können.
Mhm. Drüllen wir am Rad?
Wir drüllen am Rad.
AI als Energiefresser. Schön in der grünen Farbe. Auf unserem Glücksrad. Ja, grosses Thema. Wir haben es schon angeschnitten, eben quasi Google, wo AI in die Suche einführt, wo sehr viel mehr Energie braucht, wo auch noch wird zunehmen, wird extrem zunehmen, der Energieverbrauch von diesen Modellen, wo extrem hungrig sind, nicht nur beim Antworten und Erzeugen, sondern vor allem auch beim Training. Wie seht ihr das? Was habt ihr jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ihr eine Abfrage macht bei ChatGPT? Oder ist es so wie bei Google, wo findest du so? Ja, oder beim Streaming, wo sich da gar nicht bewusst ist.
Ich glaube, ein schlechtes Gewissen hast du einfach psychologisch sehr ungesund, darum versuche ich das zu vermeiden. Wenn es mich wirklich würde stören, würde ich es einfach nicht nutzen. Aber was ich spannend gefunden habe, ist, dass der Sam Altman ja hat angeregt, ich weiß nicht mehr, wie viel Atomkraftwerke herzustellen. Das war so sein Plan gewesen. Und was uns ja das zeigt, ist, dass man, wenn man heute allgemein über KI jetzt oder die ganze Digitalisierung redet, man redet eigentlich nie von der Infrastruktur. Und das ist so ein riesen Thema. Und ich glaube, das wird einfach eins von diesen ganz grossen Themen sein, ob man jetzt irgendwie in Aktien investiert und sich überlegt, was wird massiv ausgebaut werden. Das ist übrigens keine Aktienberatung an dieser Stelle. Also was wird gross ausgebaut werden? Und also schon nur ich habe mal Zahlen gelesen, die ich leider nicht auswendig weiss, was YouTube zum Beispiel an Strom verbraucht. Und mit KI kann man einfach noch einige Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das muss einfach irgendwo alles gehostet werden. Mhm. Und es braucht Server und Energie. Und das wird eine Riesenfrage sein.
Also, wo ich wirklich schlecht gewusst habe, ist, wenn ich Bilder generiere. Und dann
kommt ein Scheiß.
Und dann kommt ein Scheiß und dann machst du noch 4-5 Mal etwas und dann ist es ein bisschen besser und denkst, ja, das wäre jetzt vielleicht nicht nötig gewesen. Ja. Aber ja, eben, also, und es ist nicht nur OpenAI mit Atomkraftwerk, es ist ja Microsoft und Amazon. Also ehrlich, so Europa beziehungsweise gewisse Länder wie Deutschland, Österreich hat irgendwie ein Atomkraftwerk gehabt, die Schweiz ist auch eher am zurückfahren, die wollen eigentlich alle dort raus und jetzt kommen private Firmen und wollen wieder stillgelegte Atomkraftwerk reaktivieren oder neu bauen. Ja. Und das ist schon eine wahnsinnig interessante Entwicklung. Und es zeigt auch, dass die Firmen halt so gross und mächtig sind und halt jetzt nicht wie bis jetzt halt das Geschehen ein bisschen beeinflussen, sondern jetzt auch können einfach das bauen ein Atomkraftwerk. Das ist eine crazy Entwicklung, die da AI genommen hat das Jahr.
Ja, und glaube, ein riesen Abhängigkeitsthema, was sich Europa eigentlich mehr muss fragen. Eben China, also in Europa wird es auch, oder sage ich mal, in Schweiz oder in Deutschland wird es schwierig, neue Atomkraftwerke bauen, politisch. Das wird man gar nicht mehr durchbringen. Also wird es auch darauf rauslaufen, dass man halt vielleicht 60 in China herstellt. Und wir sind aber dann wieder abhängig. Und ich denke, das sollte man jetzt eigentlich mit Russland gesehen haben, was die Abhängigkeiten für Probleme mitbringen. Und ich glaube, da muss sich Europa schon überlegen, was sie da wollen, weil wenn es die Leute nutzen wollen, um selber aber den Strom nicht produziert, Ja, das ist mir Abhängigkeit.
KI mit Wasserkraft.
Solar-KI wäre.
Also ich bin total überrascht, dass es in Gondor im Wallis, wo ja eine von der billigsten Stromtarife hat, weil es eben so viel Wasserkraft hat, dass dort noch kein KI-Rechenzentrum steht.
Glaubst? Ja, dort sind einmal die Bitcoin-Miner gewesen.
Genau.
Eine lange Zeit.
Eben, ja. Das ist auch der alte Gründungsmythos. Also wegen dem Computerspiel Doom hat es schnelle GPUs gebraucht. Die GPUs haben wir dann für Bitcoin-Mining können brauchen. Dann haben wir herausgefunden, man kann es auch für AI brauchen. Und die brauchen wahnsinnig viel Strom. Mhm.
Ja, und vielleicht ist Apple ja doch auf einer gewissen guten Fährte, weil ihre extrem mäßig begabten Bilderzeugungen funktionieren immerhin lokal auf dem Gerät und nicht auf einem Server. Drüllen wir am Rad.
Unsere Lieblingsfrage. Zürich als KI-Standort.
Das ist sehr interessant, dass du da bist. Du bist, glaube ich, Bernerin, wie es tönt.
Ja.
Wo kommst du?
Ursprünglich von Thun, also schon fast Berner Oberland, aber ja, Bernerin kann man sagen.
Bist du neidisch auf Zürich, dass so wahnsinnig viele Tech-Firmen da sind?
Ja. Ja. Ich habe in Zürich studiert und ich war immer sehr gerne in Zürich gewesen, weil ich das Behebigen von Bern immer ein bisschen schwierig gefunden habe. Zum Wohnen und zum Leben natürlich wunderschön. Und gleich ist es halt einfach eine Beamtenstadt. Und es ist auch ein bisschen der Geist von Bern, dass man sehr sich selber genügt und einfach sehr happy ist. Was sicher gut ist für die Leute, aber für Innovation, ich glaube, nicht der richtige Nährboden.
Aber die Wohnungen sind günstiger als in Zürich?
Nicht mehr so viel, aber doch noch ein bisschen, ja.
Also, was man muss sagen, warum wir es ja aufgeschrieben haben auf unserem Glücksrad, ist, weil, also wir wissen alle, Google ist schon lange in Zürich und jetzt eben, wie ihr auch in der letzten Folge von dem Podcast gehört habt, sind auch noch OpenAI und Anthropic sind auf Zürich gekommen, haben da entweder Leute bei Google abgeworben oder selber etwas aufbauen. Es ist auch Nvidia da, es ist Meta da, es ist Disney da, Apple, Sony, habe ich es vergessen? Es ist ETH
Meta.
Da. Nein, habe ich gesagt. Also. Es ist die ETH da, wo natürlich die Talente ausbildet und das hat einen sehr fruchtbaren Nährboden geschaffen. Wenn du aus dem Zug aussteigst, im Bahnhof und durch die Europa-Allee laufst, ist eigentlich alles Google. Und hat so pro forma ein paar Geschäfte, aber obendrauf sitzt Google drin.
Und noch ein paar teure Wohnungen.
Genau.
Für die Google-Angestellten. Wie ist das eigentlich, habt ihr die Erfahrung, wenn man jetzt als Journalist wie dir etwas von diesen Firmen will oder mal mit denen reden? Wenn man jetzt bei OpenAI eine Anfrage stellt, wird man da vorgeladen oder wie läuft das?
Ist sehr unterschiedlich. OpenAI hat mir schon Antwort gegeben auf die offizielle Presseadresse. Google funktioniert eigentlich relativ gut. Microsoft ist je nach Thema auch relativ gut. Meta ist eine Katastrophe. Die haben keinen wirklichen Medienkontakt mehr im europäischen Raum. Sie sind irgendeine PR-Agentur in Berlin. Die kann man anschreiben und dann schicken sie einem dann irgendwie einen Blogartikel als Antwort retour. Also komplett unbrauchbar. Was gibt es sonst noch?
Also ich muss Google ein Kränzchen winden. Die haben ja eine Schweizer Kommunikationsstelle, machen Medienarbeit und sind eigentlich sehr gut. Sie reagieren auf deine Anfragen. Sie laden auch immer wieder mal ein zu einem Event. Und dann natürlich, wie es bei Google üblich ist, dürfen wir dann dort in die Kantine essen. Bei Google gibt es ja alles gratis. Getränke, Essen, Krankenkasse, ich weiß auch nicht was. Können wir Journalisten nur davon träumen. Aber ab und zu dürfen wir dann dort mal essen und sind ganz in einer neuen Welt halt von dem US, von den Tech-Firmen. Eben, die neueren Firmen wie OpenAI und so, die sind noch nicht, also die sind jetzt gerade neu da angekommen, die haben gerade andere Probleme als irgendwie Fragen von Tobias oder von mir zu beantworten. Immerhin haben die einen Forscher, die jetzt bei OpenAI angestellt sind, die sind zum Teil sehr auf Social Media aktiv, die haben dann schon mal zurückgeschrieben. Das haben natürlich auch in einen Podcast eingeladen. Mal schauen, ob dann das nächste klappt. Aber wir sind sehr interessiert, ja. Und logisch, also zum ein bisschen das abstrakte Thema AI abbrechen, ist natürlich cool, wenn irgendwelche Forscher können erzählen können, an welcher Funktion sie da gerade arbeiten, die du eigentlich tagtäglich brauchst.
Wenn sie denn da dürfen,
ja. Eben, ja, das ist, es geht um das. Die amerikanischen Firmen sind zum Teil sehr, sehr verschwiegen und kompliziert.
Ja. Ah, Anthropic habe ich noch vergessen. Die habe ich auch schon angeschrieben. Die haben also auch durchaus zurückgeschrieben und meine Fragen beantwortet. Drüllen wir mal an?
Absolut. Oh. Ich bin dran.
Das Unglücksrad.
Wir haben aufgeschrieben, Jubi-Nummer bei 20 Minuten, Fake-Bilder, Entlassungen. Ja, also, das ist eigentlich, es soll jetzt überhaupt kein Kollegenschelte werden. 20 Minuten ist tipptopp. Aber da haben sie sich einen Lapsus geleistet, und zwar, sie sind 25 geworden das Jahr, haben Jubiläums-Print-Nummern rausgegeben. Und eigentlich alles so weit so gut. Aber auf einmal hat ein Twitter-User herausgefunden, hey, auf der einen Seite, wo Leser sagen, wie toll das 20 Minuten findet, da ist doch etwas falsch. Und zwar gefälschte Bilder. Oder ein gefälschtes Bild. Und er hat dann das twittert. Und dann ist, glaube ich, ein bisschen Chaos an der Wertstrasse, wo 20 Minuten sitzt, ausgebrochen. Und man hat dann müssen eingestehen, dass nicht nur eins, sondern zwei Bilder falsch sind und auch gewisse Quotes ein bisschen gefälscht oder getuned worden sind. Und am Schluss hatten das zur Folge gehabt, dass zwei Leute haben müssen gehen, also entlassen worden sind. Also ein recht krasser Fall von AI-Missbrauch oder ja, Leute in die Irre führen.
Ja, es hat einfach, es hat für sehr viel Wirbel gesorgt, auch in der Medienbranche, glaube ich. Mhm. Außerhalb von der Bubble wahrscheinlich nicht so gross.
Zählst du dich zu der Medienbubble, Lisa, oder bist du da ein bisschen außerhalb? Was hast du davon mitbekommen?
Ich habe das am Rand mitbekommen. Ich würde mich nicht zur Medienbubble zählen, weil ich denke, das wäre schon, wenn man wirklich auch tagtäglich in der Medienbranche wirklich arbeitet und zu tun hat.
Also es geht ja bei dem Thema um Fake-Bilder, um Wahrhaftigkeit, um Transparenz.
Und Glaubwürdigkeit.
Glaubwürdigkeit, ja. Richtig. Und mir ist wirklich immer noch nicht klar, wie das hätte passieren können, weil es ist nicht irgendwie ein wahnsinnig geiles Bild rumgeistert im Netz, wo man denkt, hey, das stimmt, und nachher ist es rausgekommen, dass es KI ist, was zwar auch blöd gewesen wäre, aber ja, im Eile des Gefechts kann passieren. Sondern es ist wirklich...
Es war eine geplante Nummer. Gewesen,
ja. Geplante Nummer. Es ist willentlich ja, gefaked worden. Und es ist natürlich umso bitterer, wenn du musst sagen, wenn du musst eigentlich deine Leser faken und Lob faken, was dann so getitelt wurde. Es hat dann auch Ausschlag gegeben bis auf Deutschland. Also natürlich haben sehr viel darüber berichtet eben, und es hat dann auch personelle Konsequenzen gehabt. Und natürlich hat es bei uns auch, sind dann vor allem natürlich alle zu Grunde, hey, kann das bei uns passieren? Haben wir genug gute KI-Richtlinien? Und da muss ich sagen, ja schon, aber 20 Minuten hat auch KI-Richtlinien. Genau. Und trotzdem ist es passiert. Und ich glaube, das ist wie eine Stufe drüber. Also es sind jetzt nicht Leute, die sich da jetzt viel überlegt haben, sondern die sich wirklich gar nicht überlegt haben, glaube ich, und einfach hat wollen beschissen.
Ich glaube, das Schwierige ist, dass einfach so viel auf dem Spiel steht. Und du hast gesagt, Glaubwürdigkeit. Und ich denke, das ist in den Medien oder auch in der Politik. Ich glaube, das kann wie eine, der kann einfach die ganze Sache Schaden davon tragen, wo er einfach sehr, sehr stark ausstrahlt auf alle anderen. Und es gibt ganz viele Leute, die nur darauf warten, verzagen. Man hat es ja schon immer gedacht oder schon immer gesagt. Und das finde ich eigentlich sehr traurig an diesem Beispiel.
Genau, das ist natürlich auch passiert, oder? Und Glaubwürdigkeit wieder zurückzuerlangen ist unglaublich schwer.
Eben, wir haben ja vorher schon über Journalismus und KI geredet, vor allem über den Text, jetzt geht es um Bilder. Und also sowohl wir wie auch 20 Minuten haben eigentlich in der Richtlinie, dass wir keine, was so gut ist, dass wir keine fotorealistischen Bilder erstellen wollen. Also, dass wir nicht eine Realität zeigen, was es gar nicht gibt. Also theoretisch könntest du ein Bot bauen, wo Polizeimeldungen durch einen Bildgenerator laufen lässt und es kommt irgendetwas raus, mal besser, mal schlechter. Wenn wir aber nicht, wir wollen die richtigen Bilder zeigen. Und KI nur dort, wenn es ins Illustrativ hineingeht, wo man dann wirklich klar sieht, dass es kein richtiges Bild ist, weil so gerne ich KI habe, vor allem bei der Bilderstellung, wenn man es nicht kann, sieht es einfach sehr, sehr cheap aus und auf Dauer langweilig. Also man muss das Mittel sehr dezent einsetzen, dort, wo es dann halt passt.
Ja, ich glaube, aber auch dort, also ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, man ist schon mal heute von Medienkompetenz gehabt, die ist einfach bei sehr vielen Leuten nicht sehr gut ausgeprägt. Und es ist einfach extrem wichtig, selbst jetzt mir sagen, ja, das ist ja so schlecht, das sieht ja jeder, man muss es einfach drunter schreiben. Also genau. Das finde ich extrem wichtig.
Eben, es ist ja gerade eine Studie vom Bund rausgekommen, glaube auch im Dezember veröffentlicht, eben, dass nur, glaube ich, ein Drittel eigentlich medienkompetent ist und viele den Unterschied zwischen Kommentar, Werbung oder Artikel nicht wissen und wie soll es dann eben um KI-Bilder gehen, vor allem wenn es dann halt immer besser werden.
Ja, zum Teil steht aber auch ganz klein oben dran in einem Eckli Anzeige oder so, muss man fairerweise noch dazu schreiben.
Genau.
In der Illumade. AI-Nutzung in Firmen?
AI-Nutzung in Firmen. Angestellte fühlen sich je nach Studie unter- oder überinformiert. Es zeigt sich auch bei uns. Also ich glaube, AI ist das eine, also von den Tools her, die haben wir da schnell eingekauft oder gebaut oder so. Aber nachher geht es darum, eben die Leute mitnehmen auf die Reise, die Schule. Lisa, wie läuft das bei euch?
Bei uns ist das so, wir haben ja wenig Angestellte und die sind sehr medien- und tech-affin. Das ist eigentlich nicht so ein Thema, also die nutzen das sowieso schon. Aber ich werde hin und wieder angefragt, bei irgendwie KMUs mal etwas über KI zu erzählen. Und dort ist das sehr ein grosses Thema, dass man die Leute wirklich dort abholt, wo sie stehen. Also man hat irgendwie, und das ist übrigens interessanterweise gar nicht nur an die Generation irgendwie mit der Generation verknüpft, also quasi alt gleich skeptisch, jung gleich Top-KI. Nutzung. Und es löst einfach in sehr verschiedenen Leuten sehr verschiedene Sachen aus. Von grossen Ängsten, es schwingt auch immer mit, ja, wird jetzt hier ersetzt, weil das halt auch so oft in den Medien thematisiert wird. Und ich glaube, da stehen sehr viele Firmen wirklich vor der Herausforderung, dass sie die Leute müssen mitnehmen und denen aber gleich auch vermitteln, dass jetzt die Abkürzung bereitsteht. Oder dass jetzt quasi wie einfach jeder, der in diesem Büro arbeitet, hat jetzt plötzlich eine Praktik für 20 Franken pro Monat, wenn man jetzt eine Bezahlversion nutzt und man soll diese Praktik einfach auch brauchen. Und das ist, da stecken, glaube ich, die Medien, die Firmen, die Unternehmen wirklich mit drin in diesem Prozess.
Es geht darum, mit den Angestellten die Tools zu entdecken und zeigen, was man machen kann. Was aber ein sehr wichtiges Thema ist, finde ich, ist, klingt langweilig, aber es ist so Datenschutz und Datensicherheit, dass man kann sagen, hey, wir sagen immer, hey, es gibt so zwei grosse Bereiche. Es gibt sensible Daten, dort müsst ihr wahnsinnig schauen, in welchem Tool ihr etwas macht, dass nicht irgendetwas in einem öffentlichen Modell landet. Irgendwie, ich weiss auch nicht, wenn ihr jetzt eine Krankenakte bekommt und ihr wollt durchforschen oder einen geheimen Vertrag oder nur schon Interviews, die man mündlich macht, fallen darunter. Und dann gibt es aber auch einen ganz grossen Teil von unsensiblen Daten, irgendwelche PDFs, die schon im Netz sind, Studien, eigene Artikel, die man vielleicht noch will überprüfen auf irgendetwas, wo man dann easy kann durch irgendein Modell jagen, was im Internet gibt, also immer nach Richtlinien. Aber auch, dass die Leute dort ein bisschen sensibilisiert werden auf die Möglichkeiten. Und das andere, jetzt gerade im Journalismus, ist auch, also nicht nur selber eben Sachen machen mit KI, sondern auch die Awareness sozusagen schaffen, eben für Fake News, wo es schon immer gegeben hat, aber halt mit KI sehr viel einfacher hergestellt werden und ein bisschen mit grösserer Kadenz einprasseln auf uns, dass man dort einfach wachsam ist und auch immer so ein bisschen up-to-date ist, was momentan gerade möglich ist. Eben mal ins Bild gewesen, jetzt ist es ein Video.
Mhm. Also eigentlich braucht es eigentlich eine mega Bildungsoffensive. Man hat schon gesagt, absolut, bei den Lehrpersonen und mit Angestellten ist es eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Also man muss irgendwie plötzlich, was haben wir in der Schweiz? 8 oder 9 Millionen Leute, weiß nicht, 8,5, sage ich jetzt mal, muss man eigentlich plötzlich fit machen für ganz neue Arbeitsgeräte und das ist wirklich eine riesen Frage.
Ja, und was wirklich sehr schwierig macht, das Niveau, also der Wissensstand bei den Angestellten ist extrem unterschiedlich. Also du hast, also auf der einen Seite hast du sehr viele Leute, damit sie so KI-Schulung, weil es wirklich viel interessiert, aber hast du halt auch so einige, die noch gar nie mit dem Thema in Berührung gegangen sind und Fragen stellen, die du schon irgendwie 30 Mal verslackt und 50 Mal ver-E-Mailt hast und halt nie gelesen haben und dann kommen sie, du, haben wir ein Tool, um irgendwie Interviews zu transkribieren und du so, ja, eigentlich schon, wir reden vor 2 Jahren von nichts anderem eigentlich bei uns. Mach auch mal mit. Ja, aber alle Leute muss man da ein bisschen auf die Reise mitnehmen, mhm, in die goldige AI-Zukunft.
GPTs erstellen. Ja, das ist so eine meiner Lieblingsbeschäftigungen geworden im 2024. Ich habe mit dem sehr viel experimentiert und mir hat jetzt das sehr viel gebracht im Alltag, muss ich sagen, weil ich wirklich zu gewissen Themen, wo ich immer wieder muss Sachen erstellen, mir dort eigentlich wie so ein eigenes Wissenssilo bauen können. Und der geht es ja darum, dass ChatGPT nachher in der Kommunikation zuerst aus dem Wissenssilo raus seine Informationen holen und eigentlich nachher aus seinem generellen Wissen.
Also noch schnell für die, die es jetzt im 2024 immer noch geschafft haben, das GPT zu machen. Das ist, kann man mit der bezahlpflichtigen Version von ChatGPT machen. Man kann eben so kleine Programme machen. Wenn ihr einen normalen Prompt macht, dann greift das immer auf das ganze Wissen von ChatGPT zu, aber ihr könnt auch zum Beispiel irgendwelche PDFs aufladen oder Spezialfunktionen bauen, die dann nur für diesen Task gut sind. Und dann hilft euch das GPT, die einzelnen Aufgaben zu machen. Was für GPTs baust du denn du so für welche Aufgaben, Lisa?
Für wirklich Routinenaufgaben, also vielleicht als Beispiel ein Newsletter, den ich einmal im Monat schreiben muss. Für den habe ich ein GPT gebaut, weil es geht thematisch immer ums Gleiche geht. Ich habe dem Wissen gefüttert. Ich habe aber auch gesagt, wie die Ansprache muss sein. Ich habe ihm 20 Beispiele von Newslettern, die ich schon geschrieben habe und die ich für gut befunden habe, gefüttert quasi. Und ich habe dort vielleicht auch wie so Corporate-Infos rein tun, zum Beispiel in unserer Firma tun wir so ansprechen, so tun wir gendern, was auch immer. Also quasi formale Kriterien, die immer gleich müssen sein. Und da nicht die Erfahrung gemacht, dass man einfach sehr, sehr gute Resultate nachher überkommt. Und das ist wirklich so eine Assistenz im Alltag, die jetzt extrem hilfreich ist.
Bei mir sind es weniger GPTs, dass ich jetzt auch mein Lieblingstool da noch pitchen kann. Ich nutze sehr oft Notebook LM, das Tool von Google. Da kann man auch eigentlich alles reinladen und mit denen dann quasi chatten. Also eigentlich auch wie bei einem GPT. Mit dem Unterschied, dass ein direktes Quellenverzeichnis hast. Also du hast dann nachher wieder Antworten, die es generiert hat, nachher 1, 2, 3, 4, 5, so wie man es halt kennt von wissenschaftlichen Arbeiten, dann klickt man da drauf und dann landet man quasi wie im Original. Und einer von meinen Lieblings-Use-Cases ist, ich habe einen Teil von meinen Rezepten reingeladen und ein paar Rezeptbücher und kann jetzt dort damit so ein bisschen Inspiration haben. Zum Sachen kochen.
Genau, ich meine, GPTs ist einfach stellvertretend gestanden. Eben, es gibt Notebook LM, es gibt auch bei Google Gemini gibt es sogenannte Gems. Das sind auch eben kleine Programme, die man machen kann. Kommt jetzt eigentlich überall. Ich finde es wirklich so die nächste Stufe nach dem Prompten lernen oder zeigen den Leuten, hey, ihr könnt da etwas machen, zum Beispiel. Geht ihr mal in eurer Firma schauen, wo es viele PDFs zu irgendeiner Aufgabe hat oder zu einem Thema, zum Beispiel im Blick gesetzt zur Richtlinie. Also wir haben Richtlinien für News, wir haben den Code of Conduct, wir haben AI-Richtlinie, ich weiss auch nicht was alles. Und die muss man alle im Kopf haben, aber man kann es auch, also ich habe es mal in das GPT geladen und jetzt kann ich die ganz normal fragen, hey, was muss ich machen mit einem Täterbild, muss ich das balken oder pixeln, darf ich als Journalist ein Geschenk annehmen, darf ich über Selbstmord schreiben und dann tut mir das GPT aufgrund von diesen PDFs, die ich aufgeladen habe, die Antwort geben und tut es nicht halt im Internet zusammensuchen und stimmt dann vielleicht nicht genau.
Ja, man muss auch nicht halt wie immer, also ich kann ja argumentieren, mich einfach das PDF ummachen und dann Ctrl+F drücken, aber dann muss halt 1:1 drin vorkommen und so kann man in einer natürlichen Sprache quasi seine Frage stellen.
Und du kannst halt auch 20, 30 PDFs dann mit einer Abfrage durchsuchen.
Ja. Drüllen wir mal.
Wir drüllen.
AI-Brille. Für die, die es nicht kennt, das ist im Gegensatz zum Humane Pin, also im Gegensatz zu der AI-Branche, sehr ein erfolgreiches Produkt. Bei uns in Europa noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Allerdings, also bei uns in der Schweiz noch nicht so verbreitet, allerdings in Europa schon, auch im Mittleren Osten, auch in Afrika. Ray-Ban und Meta haben zusammen Smart Glasses rausgebracht.
Und was könnten die, Tobias?
Die können zum Beispiel einerseits können sie Videos aufnehmen. Sie haben jetzt seit dem Oktober eben auch AI-Funktionen. Also du kannst, hast eine Sprachsteuerung, kannst Hey Meta nutzen. Du kannst zum Beispiel Navigation machen mit der Routenplanung. Es hat Echtzeitübersetzer drin. Du kannst Produkte kennen, die du irgendwie halt vor die Linse hast oder vielmehr vor dein Gesicht hast. Und es kann auch WhatsApp-Sprachnachrichten. Was natürlich für viele Leute essentiell wichtig ist. Ich habe gelesen, etwa 700'000 von diesen Brillen sind schon verkauft worden. Tönt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, aber für so ein Produkt, das doch relativ teuer ist, eigentlich schon noch cool. Und vor allem, was mich erstaunt hat, ist der Fakt, dass im EMEA-Raum, also Europa, Nahen Osten und Afrika, sind die smarten Brillen in 60% von allen Ray-Ban-Stores das meistverkaufte Produkt gewesen. Also besser als die normalen Sonnenbrillen.
Also die Leute wollen es.
Die Leute wollen es, ja.
Lisa, willst du auch AI-Brille?
Zum Ausprobieren sehr gerne. Ich habe noch nie ausprobiert. Ich fände es sehr cool. Und was ich das Gefühl habe, ist, dass ich mich sehr schnell daran gewöhnen würde, an die Vorteile. Also im Moment habe ich so das Gefühl, nein, das brauche ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich es 3 Tage lang gedreht hätte, ich glaube, Vorteile sind wirklich recht gegeben. Und dann weiss nicht die Leute auch. Und ich werde auch keine Ausnahme.
Also was ich muss sagen, ich habe kein gutes Verhältnis zu diesen Virtual Reality Brillen, wo du abkapselt bist, also wo du nicht durchsehst, wo du irgendwie ein Game spielst oder ich weiß auch nicht was, eine Konferenz machst. Wenn es um normale Brille geht, eben, wo du durchsehst, wo dir irgendwie mit Augmented Reality irgendwie noch einblendet, hey, das ist das Gebäude oder das ist die und die Frau, die hast du vielleicht an der Konferenz schon mal gesehen und sie heisst so und so. Okay, das wird nie gehen, weil wegen Persönlichkeitsschutz und dem EU Act. Aber so etwas...
Aber wäre so gäbig.
Es wäre sehr gäbig, vor allem mit dem Älterwerden. ja, und eben so ein bisschen Fotos machen aus Ich-Perspektive. Natürlich weißt du dann auch nie, eben, wenn im Zug dein Gegenüber so eine Brille anhat, eben dich dann filmt.
Mhm.
Also Privacy, Datenschutz. Aber ich bin sehr gespannt. Also Snapchat ist ja schon lange dran, also Brille. Haben auch wieder mal etwas vorgestellt? Irgendwie.
Spectacles, ja. Spectacles. Haben wir mal können an einem Automat kaufen.
Genau, und sie haben auch schon das nächste Modell, aber es kommt dann erst irgendwann nächstes Jahr raus, glaube ich. Und eben, für die Ray-Bans hast du erzählt.
Genau, die werde ich mir kaufen, habe ich mir vorgenommen. Was jetzt ist, sicher nicht, Anfangs nächstes Jahr.
Was ist mit Apple? Der Apple Vision Pro ist jetzt nicht gerade der Burner.
Ist null AI bis jetzt.
Aber kommen sie auch so mit einer normalen Brille raus?
Was meinst du? Ist wahrscheinlich das Ziel. Also ich meine, wieso nicht? Die Frage ist einfach, ja, wann schafft man es, oder? Also ich meine, Meta eben, wie du gesagt hast, haben ja auch schon die nächste Version quasi vorgestellt von ihrer Augmented Reality Brille, also Mixed Reality Brille, wo man dann anhat, wo ganz speziell extrem teure Displays haben oder vielmehr teure Linsen, es sind eigentlich keine Displays. Und von denen haben sie jetzt irgendwie 1000 Stück produziert, weil es einfach pro Stück, glaube ich, knapp 10'000 Dollar würde kosten.
Ja.
Zum und herstellen.
Also, ich glaube, was noch das Problem ist, ist erstmal die Stromversorgung. Also ich würde nicht noch ein Battery Pack müssen umschleppen zu den Brillen. Ich möchte nicht, dass irgendwie die Bügel so breit sind, wegen all der Technik, dass es irgendwie unbequem ist. Ich glaube, dort hat die Industrie noch etwas vor.
Ja, ja und ich glaube, dort ist ja wirklich halt die Ray-Ban-Brille it hits the spot. Oder? Also es kann zwar noch nicht so viel, aber es sieht halt eigentlich mehr oder weniger aus wie eine freaking normale Brille.
Und obwohl ihr jetzt das meint, Ray-Ban tut den Podcast nicht sponsern.
Ja.
Man braucht ja kein Ray-Ban, weil es ist die ganze Zeit grau in Zürich.
Trüllen wir noch das letzte Mal an unserem Rad.
Ja. Oh, das Glücksrad spuckt den Namen Jensen Huang aus. Oder Huang. Lisa, kennst du den mal?
Ja, das ist eigentlich ein Rockstar mittlerweile. Also alle Tech-Milliardäre haben ja seit neuestem Lederjacken an. Was mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert, wo die Rockstars auch bei ihnen hatten. Ich glaube, es ist nicht ein Zufall.
Also der Jensen Huang ist der Chef von Nvidia, der Gründer und CEO. Er ist, glaube ich, schon seit 1993 bei dem Unternehmen. Also lass mich rechnen, 30 Jahre, mehr als 30 Jahre.
Mehr als 30 Jahre.
Jeder, der ein bisschen mit Computern zu tun hat, früher hat irgendwie, vielleicht ist mal ein Video angelaufen, ist irgendeine Grafikkarte, die du eingebaut hast in deinem PC, aber that's it. Eben, und irgendwann ist das GPU Arms Race losgegangen, eben, wir haben schon angetönt mit zuerst Grafik, dann Bitcoin Mining und jetzt AI und eben, der Typ ist ein Rockstar, er ist schon der neue Steve Jobs. Er hat, wenn er, ich meine, Apple hat ja immerhin das iPhone vorgestellt, was vielleicht cool ist, aber er stellt einen neuen Chip vor und zeigt ihn so und er füllt ganze Eishockey-Stadien mit, weiß auch nicht, 10-20'000 Leuten, die ihm dann zujubeln. Ein Bild, das auch das Jahr rumgegangen ist, eine Frau hat ihm ihre Brust hingestreckt und er hat darauf unterschrieben.
Also, er hat kontroverse Reaktionen ausgelöst.
Absolut. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, ja, erstaunlich.
Sehr Rockstar-like, ja. Und, was auch Rockstar-like ist, weiss nicht, ob ihr da wisst, er hat auch ein Tattoo. Ein Nvidia-Tattoo.
Also das Logo, oder
ja.
Was? Oh, fuck.
Wow.
Wo?
Auf dem Arm, ich weiss aber nicht auf welchem.
Okay.
Ja, in dem Matthias hat beide noch kein Blick-Tattoo. Also.
Nein, also, müsst ihr suchen, nein, aber noch kein, nein.
Ja, du hast Tattoos, ich bin der einzige Mensch ohne Tattoo.
Also ich wäre schon die zweite.
Generell, oder?
Ja, aha, okay, wir sind schon zwei. Apropos Firmen-Tattoos, könnt ihr euch noch erinnern an die Cablecom-Aktion von ganz früher, wo mal an der Stripper-Rate, da hast du dir gratis das neue Logo von Cablecom tätowieren lassen. Und dann keiner checkt, dass das neue Logo von Cablecom ist. Und es laufen, glaube ich, tatsächlich noch Leute rum, die das Logo drauf haben. Aber,
er ist vielleicht mittlerweile wieder hip, so wie irgendwie alte Credit Suisse Wollmützen oder so.
Wir sind abgeschweift. Der Jensen Huang, also die Aktie von Nvidia geht immer mehr durch die Decke. Also sie hat vor ein paar Jahren $1-2 gekostet, ist jetzt glaube ich bei 150 oder so. Jeder, der dort schafft, ist vielleicht nicht Millionär oder vielleicht doch schon Millionär, müssen eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Und es geht immer weiter. Ich glaube, also solange der AI-Boom anhält, solange wird die Firma gefolgt sein.
Sie machen jetzt übrigens dann gerade wieder eine erste Gaming-LAN, also LAN-Party. Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, LAN-Party war früher noch, man hat sich getroffen mit irgendwelchen Leuten und seinen grossen Computer mitgeschleppt und hat dann
und LAN-Kabel?
Und LAN-Kabel, ja, selbstverständlich.
Also vor Wi-Fi?
Ja, lang vor Wi-Fi, lang vor gutem Wi-Fi, sagen wir es so. Und hat dann nachher irgendwie ein paar Tage lang durchgegamt. Und Nvidia hat sehr viel von diesen LAN-Partys organisiert früher, sehr oft, und dann irgendwie nicht mehr gemacht. Ich glaube, die letzte ist schon über 7 oder 8 Jahre her. Und jetzt machen sie da eine in Las Vegas. 50 Stunden lang.
Retro. Wirklich. Ja. Das alles wieder. Was ich spannend finde an diesem Nvidia-Case ist, dass man, gerade wenn man sich sehr für KI interessiert, dass man nie vergisst, auch so ein bisschen die zweite Reihe zu schauen. Also sind wir beim Thema Infrastruktur. Wer stellt die Infrastruktur her, dass das alles möglich ist? Und das geht oft auch so ein bisschen vergessen in den ganzen Diskussionen. Alle wollen es nur nutzen, aber irgendjemand muss das bauen dahinter. Und das finde ich persönlich, oder auch so ein kleiner Vorsatz vielleicht für das 25 von mir, bei Recherchen und mir neues Wissen anzueignen, also ein bisschen der Vorsatz, mal ein bisschen hinten dran zu schauen. Wer macht die Infrastruktur und wer profitiert dort?
Also gerade bei Nvidia ist es sehr interessant. Das kommt ja vieles von Taiwan. Also der Jensen Huang ist ja dort geboren. Er ist Taiwan-Amerikaner oder wie man das kann nennen. Und das ist ja einer von der drohenden Konflikte. China gegen Taiwan. Dort geht es eben nicht um Öl, sondern halt eben um Chips. Und 2024 war ein sehr turbulentes Jahr mit Ukraine und Israel, Gaza und Syrien. Und ich weiss auch nicht, wo es überall aufgebrochen ist. China und Taiwan zum Glück bis jetzt noch nicht. Und wir hoffen auch, dass das 2025 ruhig bleibt.
Ja, aber wäre definitiv eines von den Worst-Case-Szenarien für das nächste Jahr.
Was uns ja vielleicht gerade auch schon zum einen kleinen Ausblick bringt und auch zum Abschluss von unserer Episode. Was denken Sie, wirklich kurzer Abriss, was wird nächstes Jahr wichtig im AI-Bereich? Ich fange vielleicht mal gerade an.
Ja, wir geben dann Lisa das letzte Wort, also zuerst Tobias, dann ich, dann Lisa.
Also auf was ich extrem gespannt sind, sind die ganzen AI-Agenten, wo man jetzt schon länger davon redet. Also man hat da schon dieses Jahr schon ein paar Mal das Wort gehört. Das sind eigentlich AI-Tools, die sich kurz gesagt, selbstständig machen, also die können selbstständig im Internet, selbstständig Computer bedienen, selbstständig Sachen ausführen, und da gibt es ein paar spannende Sachen. Google hat etwas vorgestellt, wo mich extrem fasziniert hat. Das heisst Project Mariner, ist eine Chrome Extension, wo es aber noch nicht gibt, aber dem vielleicht 2025 dann gibt. Und das Beispiel, das sie da gezeigt haben, ist quasi, es geht dann für dich, das Internet durchforsten. Und dann hat es geheißen, ja, ich würde gerne ein Bild malen in einer Farbpalette, die die berühmtesten Impressionisten gebraucht haben. Und dann ist das Chrome-Tool ins Internet gesucht, hat 450 Bilder analysiert von Expressionisten und Expressionisten und dann eine Farbpalette zusammengestellt, hat die Farbe gesucht, die am besten zusammenpasst, auf Etsy, so einen Laden, wo man solche Sachen kann kaufen, so Arts-Sachen. Da dann in Warenkorb gerade hinzugefügt und dann irgendwie eben das ganze Prozess ist vielleicht irgendwie ein paar Minuten gegangen und hat es geheißen, möchtest du da kaufen? Da habe ich gefunden. Finde ich extrem faszinierend.
Ja, Bauer, ich hätte natürlich auch AI-Agenten gesagt, aber ich gehe jetzt auf ein anderes Thema und mache den Bogen wieder zurück. Und zwar der Advanced Voice Mode von ChatGPT, der kann nächstes Jahr nicht nur Stimmen, sondern auch Bilder, also Video, haben sie jetzt schon vorgestellt, wird ausgeholt. Ich habe dann mit meinem Handy und der angestellten Kamera von irgendwie Sachen sitzen und fragen, hey, wie repariere ich den Wechsler von meinem Mountainbike oder so Sachen, und sozusagen eben analysieren. Also eigentlich die Funktionen, die Brüllen versprechen, ist schon im Handy eingebaut, weil dort halt ein bisschen mehr Rechenpower drin ist. Darauf freue ich mich.
Ich freue mich tatsächlich auf die ganze Videoentwicklung, wo, glaube ich, der Startschuss jetzt ein bisschen ist gefallen. Ich bin vor allem gespannt, wie das die ganze Film- und Comic-Industrie wird beeinflussen. Es wird immer so versprochen, wir können jetzt alle vom Sofa aus einen Blockbuster produzieren. Denke, das ist gerade ein bisschen hochgegriffen. Aber trotzdem, also die Filmindustrie ist ja eine riesige Arbeitgeberin eigentlich auf der ganzen Welt. Wie wird sich das ändern? Was auch spannend wird sein, ist, wie zum Beispiel, wenn ich Schauspielerin bin, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, gibt es dort jetzt schon einen KI-Zusatz, dass zum Beispiel meine Figur nicht in einer Massenszene darf vervielfältigt werden. Also wie wird dort alles urheberrechtlich angepasst? Und ja, schlussendlich, was werden wir vielleicht in 5 Jahren für eine Art von Filmen schauen?
Die Entwicklung läuft weiter. Ihr bleibt auf dem Laufenden, wenn ihr regelmäßig an 2025 den Podcast Prompt Zero hört. Das wäre es für heute. Lisa Catena, danke vielmals, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
Merci euch.
Danke vielmals.
Ich bin der Thomas Benke.
Und ich der Tobias Pulzan.
Ciao zusammen und einen schönen Silvester und einen guten Rutsch.
Prompt Zero.